Jo, hallo zusammen zu unserem Poke-Talk. Ich habe den Gast, den ihr euch am meisten in den Kommentaren gewünscht habt. Ihr habt gesagt, der Mann hat Ahnung. Den musst du holen, Andreas. Das ist doch hier richtig, richtig geil, wenn der mal bei euch wäre. Er kann nämlich was zu Investitionen bei Pokémon erzählen. Er kann auf eine lange Geschichte zurückgucken, obwohl er viel, viel jünger ist als ich. Er kann uns über das Spielen als solches endlich mal informieren. Ihr wisst, wie lange ich mir das schon wünsche. Und er ist ein grundsympathischer Typ. Ich gucke ihn schon, seitdem er 100 Follower hat. Bin ich da schon drin, habe ihn abonniert. Das solltet ihr auch tun. Aber was ihr abonnieren solltet, was ihr machen solltet und wer es eigentlich ist, das sagt er uns jetzt selbst. Moin, Sergej, ne?
Was geht? Ja, ich bin der Sergej. Einige von euch kennen mich vielleicht. Ich mache jetzt auch YouTube. Ich mache tatsächlich schon länger YouTube. Ich habe jetzt diesen TCG-Kanal, den reinen TCG-Kanal, seit 7 Monaten jetzt. Seit Dezember habe ich den, 8 Monate um den Dreh. Ich habe auch davor schon ein paar Videos gemacht auf einem anderen Kanal, aber da sind so mehr Videospielthemen und so, deswegen habe ich das getrennt erstmal. Ja, ich mache halt, wie du schon gesagt hast, Videos. Ich mache über Spielerthemen, über Investitionen, über Sammeln, weil ich bin einfach interessiert an allem. Ich liebe einfach Pokémon, so, deswegen ich rede über alles Mögliche. Ich liebe es einfach, über Pokémon zu reden. So, ich bin einfach Vollblut-Pokémon-Fan, seit ich 6 Jahre bin. So, das ist jetzt 16 Jahre her. Also für die, die es nicht wissen, ich bin 22, bin seit 16 Jahren Pokémon-Fan. Damals mit Pokémon Smaragd angefangen, hab dann auch noch Pokémon Rot gespielt zu der Zeitpunkt. Mein erstes Booster-Pack im Alter von 6 bekommen. Es war so ein Diamant- und Perl-Set. Ich weiß, da war eine Mammutl-Karte drin, aber ich kenne das Set nicht mehr auf jeden Fall. So, ich weiß, ich habe die Karte auf jeden Fall gefeiert. Und dann, Videospiele war ich halt immer komplett drin. Bei Karten war es immer so ein bisschen wegen dem Finanziellen, weil Geld war jetzt nicht immer da und so für Karten. Ansonsten immer mal wieder da gesammelt, da dies und das gemacht. Aber jetzt so richtig komplett aktiv drin bin ich jetzt seit Mai 2022, seit Astralglanz released ist. Und lustigerweise hat meine Pause genau dann angefangen, im Prinzip, wo der Corona-Hype angefangen hat. Quasi mit Welten im Wandel. Das war noch ein Display, das ich mir geholt hatte und geöffnet hatte. So das Set habe ich dann mitbekommen.
Geöffnet.
Ja. Und dann habe ich halt hin und wieder ein bisschen online gespielt und ich habe es auch mitbekommen, so ich habe hin und wieder so Videos geguckt und so weiter, aber ich habe gar nicht gecheckt, wie groß dieser Corona-Hype zu dem Zeitpunkt ist. Das habe ich erst im Nachhinein dann alles durch Recherche und weil es mich einfach interessiert hat, alles nochmal nachgeguckt und so weiter. Ja, und jetzt bin ich im Prinzip hier. Und seitdem Astralglanz halt rausgekommen ist, bin ich halt richtig reingegangen. Ich habe sehr viel gesammelt, sehr viel Einzelkarten, sealed, gerippt, alles, angefangen Local Tournament zu spielen, Regional Events. Ich bin da komplett drin.
Aber das ist doch total geil, weil das, was uns dann ja wieder verbindet, ich habe ja auch mit Astralglanz wieder angefangen und habe dann Fusion Strike etc., Chilling Rain und Celebrations und so nachgekauft. Das heißt, ich war dann Astralglanz, war aber diese Trainer Gallery Karten. Das hat mir großen Spaß gemacht, dass die dabei rauskam. Und da habe ich angefangen, mit meiner Tochter zu öffnen. Und ich kannte Pokémon ja überhaupt nicht. Das heißt, ich war ja 18. Als 99 Pokémon kam. Deswegen sind Pokémon-Karten komplett an mir vorbeigegangen. Und deswegen durfte ich ein Universum entdecken vor ein paar Jahren mit Astralglanz und mit dem Anime, was ich noch nie vorher gesehen habe. Ich wusste halt, wer Pikachu ist. So, das war alles, was ich wusste. Das hieß, ich hatte das Privileg, komplett neu in etwas reinzusteigen, was absolut, sag ich mal, Generation geprägt hat. Das verbindet uns also beide schon mal vom Zeitpunkt her.
Das ist krass auf jeden Fall, weil ich war halt wirklich mein Leben lang komplett bei Pokémon am Start. Aber gut, wenn man halt damit aufwächst, sündlich war es nochmal was anderes natürlich. Ja, ich habe dann auch ein paar Sets vorher, ich war so verwirrt, als ich wieder eingestiegen bin, weil dann sehe ich so, da ist eine wunderschöne Filinara V-Max zum Beispiel aus Drachenwandel, die kostet 100 Euro zu dem Zeitpunkt. Ja. Dann gucke ich aber in strahlende Sterne und da ist auch eine wunderschöne Filinara V-Max-Karte, die kostet so 10 Euro. Ich denke mir so, hä? Also, Was genau verstehe ich hier nicht? Also irgendwie, ich war da am Anfang sehr verwirrt mit der Trainergalerie, deswegen, aber da habe ich mir halt auch Videos und so dazu angeschaut, auf jeden Fall.
Ja, die Full Arts waren ja eigentlich dann, sag ich mal, der Durchbruch, glaube ich, warum die Nachfrage im Hobby bis heute mit den Illustration Rares so hoch geworden ist und so viele Leute die Karten haben wollen. Du hast gerade gesagt, du hast Welten im Wandel geöffnet. Weißt du noch, was du gezogen hast? Außer nichts.
Also die beste Karte war eine reguläre Arceus Dialga Palkia Tag Team. Ich hatte eine Rama aus Full Art. Aber. Okay. Ich hatte keine Secret Rare, keine andere Full Art. Also es war ein Bruchdisplay bis zum geht nicht mehr. Ich hatte 2 normale Lusardin GX im selben Display. Also das war wirklich. Wobei nee, die beste Karte war die Mimikma Trainerkarte. Das war die beste Karte.
Das ist aber eine schöne Karte.
Auf jeden Fall. Aber ansonsten keine Secret Rare, kein gar nichts. Das war echt kein gutes Display. Und jetzt gucke ich mir den Preis von dem Set an, denke ich mir. hätte ich es mal sealed gelassen, ich will so viele Karten jetzt holen können aus dem Set, die ich unbedingt haben will.
Ja gut, also unbedingt haben will. Welche stehen denn auf deiner Bucketlist? Wo bist du denn jetzt gerade hinterher, wo sagst du, ey, die möchte ich unbedingt haben?
Also ich bin ja gerade bei den Tag-Teams sehr groß, deswegen ich habe mir die ganzen Promokarten ja geholt. Also mir fehlen sehr wenige. Ich habe jetzt diese Pikachu Zekrom aus den Tins, Reshiram Glurak, hier Glurak Rotena, die ganzen Tag-Team-Promos. Und mir gefallen die Altarts halt sehr gut. Ich finde, die Tag-Team-Altarts sind die schönsten Karten, die es jemals gab. Das sind meine Favorites so.
Oh, krass. Okay.
Aber die sind halt so teuer mittlerweile geworden. Es ist halt aktuell echt schwierig, weil selbst die regulären Versionen davon kosten teilweise 20, 30, 40, 100 Euro. Eine Gengar Mimikma Tag Team, die reguläre GX, 150 Euro gerade oder irgendwie sowas um den Dreh. Das ist absurd. Das ist vergleichbar mit einer normalen V- oder EX-Karte.
Ja, da nicht. Also ich hatten wir den österreichischen Keller, der uns Probleme gemacht hat. Jetzt macht uns der bayerische WLAN-Stick Probleme. Sag mal, was ist da los bei euch in Bayern?
Ich weiß es nicht. Also die Internetverbindung ist ja an sich super, aber es ist einfach nur, es liegt an diesem komischen WLAN-Stick, weil ich habe leider kein LAN-Kabel, der am PC angeschlossen ist, weil das mit dieser Verbindungssteckdose nicht funktioniert so irgendwie. Also es hat einfach nicht funktioniert. Deswegen habe ich so einen WLAN-Stick geholt. Der hat auch eine super Verbindung. Ich habe einen Download von 150 Mbit und einen Upload von 40 Mbit.
Du hast auch gutes Bild.
Aber manchmal passiert das halt einfach, dass der die Verbindung abbricht.
Aber weißt du, was das die positive Eigenschaft von mir ist? Ich höre meinen Gästen zu. Und deswegen kann ich dir sagen, wo du gerade warst.
Ich habe bei nämlich, den Tech-Teams gerade geredet.
Stark. Warum dich nämlich die Tech-Teams-Karten so dermaßen begeistern und warum es deine Favorite-Karten sind, finde ich ja total spannend, wenn du zu Astratlands reingekommen bist, warum es ausgerechnet die Tech-Team-Karten waren. Oder hast du die Tech-Team-Karten vorher dann noch gesammelt?
Ich habe ja, genau, es war so, ich habe ja zur Sonne- und Mondzeit war ich noch ein bisschen unterwegs. Das war ja das letzte Display vor meiner Pause, sage ich mal, das ich hatte. Ich hatte noch Nacht in Flammen und Ultra Prisma aufgemacht. Und als ich mir damals, ich hatte ja nicht so viel Geld, ich habe zu dem Zeitpunkt noch nicht gearbeitet. Logisch. Deswegen habe ich mir halt ausgesucht, okay, welches Set will ich gerade öffnen? Und da habe ich halt, da sind mir direkt diese Tag-Team-Sets halt ins Auge gesprungen. Ich gesehen habe, das sind wunderschöne Karten. Ich liebe es, wenn zwei Pokémon auf einem Bild sind. Ich habe sowas davor noch nie gesehen. Diese Alternate Arts, das war für mich einfach der Wahnsinn. So, als ich dann wieder eingestiegen bin, da war ich mehr wieder ein bisschen in Schwert und Schild unterwegs. Aber als ich dann wieder in ältere Ehren reingeblickt habe, war ich so, ey, diese Tag-Teams, eigentlich ist es eigentlich. Das sind einfach die geilsten Karten so. Ich liebe die Schwert und Schild Altarts, ich liebe die Illustration Rares, aber diese Tag-Team-Karten, die sind einfach der Wahnsinn. Und genau, bei den Tag-Team-Karten ist halt so das Problem aktuell, ich will die sehr gerne sammeln, aber die sind halt so teuer geworden. Selbst diese regulären GX-Karten, die im Prinzip Bulk-GXs sind, von der Pull-Rate her, das ist vergleichbar mit einer, keine Ahnung, Eisenhand-EX-Karte zum Beispiel. Das ist genau dasselbe, aber die kosten 100 Euro teilweise. 20, 30, 40, 50, 100 Euro. Das ist absolut absurd für eine Karte von dieser Seltenheit. Und die Alternate Arts, worum wir ja gar nicht drüber reden. Deswegen, da bin ich halt gerade ein bisschen aus der Price-Range leider raus. Aber an sich ist es für mich das Geilste, was es gibt. So.
Ja, vor allen Dingen, ich habe die ja, sag ich mal, kurz vor der Preissteigerung so ein bisschen aus Langeweile mitgenommen. Also, die waren mir, ehrlich gesagt, eine Zeit lang einfach zu günstig, wo ich dann gedacht habe, ey, die holst du jetzt mal, ne? Also, die gibt's so bei eBay für eine PSA 9, ach, da gibt's die jetzt mal Raw, ach, nimm mal die. Die waren ja mal sehr, 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 sehr günstig, mit heutigen Pokémon-Augen betrachtet, sag ich mal. Und es war so, ey, komm, du hast Schwert und Schild, eigentlich diese, die ganzen Aldarts, die hast du so zusammen und jetzt was machst du denn? Und dann kam so bei, der Kamezin und Pupo fing gerade an und dann ging es nicht so richtig los dort. Das war, der Hype war noch nicht da. Und da habe ich dann gesagt, die nehme ich alle mal mit und jetzt, wenn ich drauf gucke, boah, wie sind die im Preis gestiegen? Sag mir nochmal, welche du brauchst. Ich habe hier nochmal ein paar.
Das können wir dann auf jeden Fall mal gucken.
Da kommen wir auf jeden Fall zusammen, weil ich momentan gar nicht so stark, sage ich mal, sind. Und wir machen diesen Kanal hier in erster Linie ja, um die Community zusammenzubringen, zu tauschen, uns auszutauschen, verschiedene Meinungen zu haben und so. Und das wollen wir ja. Gut, also, ich habe verstanden. Tag Team, all in, absolute Favorite-Karten. Welche denn besonders?
Das ist die eine aus Welten im Wandel, die ich jetzt geholt habe. Das war auch glücklicherweise, bevor sie über 300 Euro gekostet hat. Die habe ich für 120 in der PSA 9 bekommen. Weil ich sammle ja eigentlich keine Slaps, ich habe die dann aufgecrackt. Aber das war diese Reshiram Zekrom Alternate Art, wo N im Vordergrund steht. Das ist wirklich so eine Karte. Ich liebe Reshiram, ich liebe Zekrom. Generation 5 ist meine Lieblingsgeneration. das ist, diese Karte ist unfassbar. Deswegen bin ich froh, dass ich sie noch vor diesem nächsten Preissprung bekommen habe. Weil die Tag Teams waren ja schon mal im Hype. Das war, glaube ich, 2023. Verwechsel die Jahre. Aber ich glaube, das war 2023. Wo dann Teams und Trumpf und die ganzen Sets komplett geboomt sind, die Karten. Und das war halt der Zeitpunkt so. Ich habe die davor angefangen zu sammeln. Ein paar der Promos, ein paar der normalen Jax-Karten. Aber dann sind die halt so hochgesprungen, dass ich mir gedacht habe, okay, ich konzentriere mich jetzt auf was anderes, weil das ist gerade einfach nicht in meiner Preisklasse drin. Und jetzt ist es natürlich noch viel schlimmer geworden.
Ja gut, das weiß man immer vorher nicht, ne?
Ja, natürlich nicht.
Das ist das Thema. Also wie lange ich das Shinji Kanda Giratina habe links liegen lassen. Boah, komme ich mir heute blöd vor, ne? Aber auf der anderen Seite sage ich, das war halt immer alles zu teuer. Und du hast auch gehabt, bei den Chilling Rain Karten, ich habe das Galar Lavados in der 10.
Sehr geil.
Und genau, und das war aber damals, als das so da war, wo du Chilling Rain für 95€ gekriegt hast, das Display, war das halt so, oh, das Galar-Lavados. Da habe ich dann mich eigentlich reingegangen und gesagt, welche Karte finde ich gerade am geilsten? Und habe gesagt, die hole ich mir jetzt mal. Und so ist das Hobby eigentlich auch am schönsten. Deswegen habe ich die Lokok-Karte nämlich zum Beispiel nicht, die gefällt mir bis heute nicht. Aber dann ist es auch so als Sammler eigentlich ganz schön. Aber ich habe ja was aus Chilling Rain, was mir sehr gut gefällt. Und da fühle ich mich immer sehr, sehr wohl. Eine Sache, die habe ich neulich mit dem Henners besprochen, ist dir eigentlich aufgefallen, dass eine Ära zu Ende ist? Also bei YouTube spricht keiner darüber, dass Kamisun Purpur fertig ist und das Mega Evolutions.
Ich habe drüber gesprochen, als es angekündigt wurde. Als es angekündigt wurde, dass Kamisun Purpur zu Ende ist mit Schwarz und Weiß, da habe ich drüber geredet. Kamisun Purpur ist fertig.
Es fühlt sich aber irgendwie nicht so an. Also ich weiß noch, als Schwert und Schild zu Ende ging, ne? Und dann war Ground Zenith und es war so dieses große Verabschiedungsset. Und eigentlich ist doch jetzt die Zeit, wo wir sagen müssten, die 10, 20 geilsten Karten aus meiner Sicht nochmal aus Kamisun und Purpur und so. Irgendwie ist man so drin und so beschäftigt mit dem, hey, wo kriege ich das nächste Item her? Wo kriegst du die Karte gerade? Dass wir gar nicht so das zum Durchatmen haben. Im Sinne mal, jetzt lassen wir mal Revue passieren. Wie ist das so für dich? Also wie ist das momentan, dass das jetzt vorbei ist, sag ich mal, Kamisun Purpur? Du bist Astraltlands eingestiegen wieder. Das heißt, du bist ja jetzt hammerkrass in Kamisun Purpur drin gewesen, wo erst alle sagten, das ist Schrott. Und jetzt war es hammergeil zum Schluss.
Also ich glaube, der Grund, warum man das jetzt aktuell nicht so krass merkt, dass eine Ära zu Ende geht, weil es verändert sich nicht viel. Als Schwert und Schild zu Ende gegangen ist, da haben wir jetzt die neue Rarities bekommen. Es war alles anders. Wir hatten jetzt EX-Karten statt V-Karten, Illustration Rares, Special Illustration Rares. Aber die Mega-Sets, wir haben ja immer noch Illustration Rares, wir haben immer noch Special Illustration Rares. Also es ändert sich im Endeffekt nicht viel, außer dass die EX-Karten jetzt Mega-EX-Pokémon sind. Ich glaube, deswegen ist es ein Grund, dass man das jetzt nicht so merkt. Dazu ist es noch mitten in der Ära quasi, also mitten im Jahr und nicht am Ende. Ja. Das ist auch nochmal ein Unterschied. Ich glaube, deswegen merkt man das nicht so. Und deswegen für mich, ich bin einfach nur sehr gespannt auf die Megas, weil die Sets sind im Endeffekt einfach dasselbe, nur dass die Mega-Pokémon jetzt drin sind statt normale. So, deswegen merke ich das da nicht so. Bei Schwert und Schild war es natürlich was komplett anderes, was dieses Zenith der Könige-Set, was auch diese perfekte Überleitung geschaffen hat, von Altarts zu Illustration Rares. Das war halt einfach irgendwas komplett anderes. Und ich habe den Hate gegen Kamisun Purpur auch nie verstanden. Ey, als Entwicklung Paldea angekündigt wurde, ich habe diese Setliste gesehen, dachte mir, das ist der Wahnsinn. Wahnsinn, wie gut diese Sets sind.
Das ist die Perspektive, sag ich mal, Investor, Sammler, sowieso etc. Ich war völlig am Ausrasten gewesen, zu nach bei Paldea Evolved und habe gesagt, wie geil ist denn bitte dieses Set einfach nur von den Artworks der günstigen Karten. Du kriegst auf einmal, was du auch beschrieben hast, auch mit Trainer Galleries damals, du kriegst halt einfach, für dein Geld kriegst du auf jeden Fall was, wenn du öffnest. Und dann kam Zenith der Könige, wo du ja nicht mehr frustriert warst. Das hieß, du hast es geöffnet, was ja in Kamisun Purpur dann generell immer so war, also dass du da so Bruch erlitten hast, wie du es bei Welten im Wandel beschrieben hast oder wie bei Chilling Rain oder Fusion Strike, das war ja echt, das tat ja echt weh. Also da hast du einfach mal 130€ einfach verbrannt, so verbrannt, es war weg.
Das
so,
war wirklich Altart oder Bast.
Genau, und jetzt war ja so nach dem Motto, ey, guck mal und geil und dann, sag ich mal, als Vista Universe dann rauskam mit den goldenen Packs, mit den Hitrates, mit den Sachen, da wussten wir alle, jetzt macht es Spaß und es war, wie du sagst, dieser Übergang, wir haben dann schon gelernt, ey, die Karten sehen doch viel besser aus und es ist doch irgendwie viel geiler geworden. Ich habe immer gesagt, Pokémon wird erwachsen, nach dem Motto, spricht mich jetzt noch mehr an. Und das, finde ich, hat sich durch Kamisun Purpur definitiv nochmal bewiesen. Total geil. Also ich finde, diese Ära war Wahnsinn.
Das ist die beste Ära aller Zeiten. Ich habe, als Oder? Ich nur das, okay, als ich geil. Das Base-Set gesehen habe, das Kamsinpopo Base-Set, und ich sehe diese 24 wunderschönen Illustrator-Rests, die gut zu ziehen sind, diese wunderschönen Special Illustrator-Rests, ich war direkt Fan. Ich war direkt Fan, als Entwicklung Paldea wirklich nur geleakt wurde, als man die Setlist nur gesehen hat, war ich so, wenn das so weitergeht, das ist doch die beste Ära. Ja. Was ist das bitte für ein Set? Das sind so viele schöne Karten in jedem einzelnen Set. Für mich gibt's auch kein schlechtes Kamsinpopo-Set. So, wenn ich so Schwert und Schild blicke, es gibt Sets, wo ich bedenke, nee, also so was wie, keine Ahnung, flammende Finsternis, wo nur so ein paar Rainbows drin sind, das ist für mich Katastrophe. Aber wenn ich auf Kamsinpopo blicke, es gibt kein Set, wo ich nicht sage, ey, da sind so sau viele schöne Karten drin. Selbst Nebel der Sagen, was ja ultra unbeliebt ist, da sind richtig geile Karten drin. Diese Zwierlicht-Zwierfinst-Reihe, dieses Zoroa zum Beispiel, Cresselia, diese ganzen Illustrators, die sind alle fantastisch.
Ich liebe ja eh diese Entwicklungsreihen, weißt du? Und komplett. Das ist dann in jedem Set. Und deswegen kann ich immer gar nicht sagen, welches Set ich am besten finde, weil mir fällt immer eine Karte ein, die ja zu diesem Set gehört. Und dann denke ich mir immer, es ist zwar geil. Also weißt du, es ist für mich immer, ich komme von der Karte auf das Set. Ich gucke nicht auf die Sets. Und ich bin kein Display-Gucker auf Card Market. Für was geht das gerade weg? Das interessiert mich meistens nicht. Bei mich ist immer so, ey, das sind geile Karten, und dann gehe ich immer rückwärts und denke mir, welchem Display war das eigentlich nochmal? Habe ich da noch eins? Kann ich nochmal eins öffnen? Oder, puh, nee, es ist so teuer geworden, das sollte ich jetzt eher mal verkaufen. Und das ist so dieses Geile in Karmesin und Purpur. Du kannst öffnen, und dadurch, dass ich ja alles auf Japanisch meistens immer habe, ist es für mich ja auch, tut's ja immer nicht so weh, die Entscheidung, öffne ich jetzt oder öffne ich nicht, oder hole ich mir nochmal eine Karte, die mir fehlt, weil die Preise Gott sei Dank nicht so abartig sind. Das finde ich auch so Karmesin und Purpur so geil, dass du einfach die verfügbaren japanischen Produkte als Sammler hast. Das ist einfach mega momentan. Also
nachdem der Marke Craft ist von dem Anfang 2023 Mark, wo japanische Displays teurer als deutsch-englische waren, was. Aber das ist eine ganz andere Geschichte doch.
Ganz andere Geschichte. Aber diese zwei Themen habe ich auch noch mit dir. Das finde ich eigentlich ganz spannend. Also du bist ja nun auch Spieler. So. Ja. Das bedeutet, du bist auch auf die Verfügbarkeit der Karten angewiesen. So. Du willst, wenn du ein Deck baust, korrigier mich gerne, willst du vielleicht auch aktuelle Karten gerade haben. Das heißt, du guckst dann auch, sag ich mal, in so eine ETB rein und guckst dir dann an, in diesem Einleger, welche Karten sind drin und wie spiele ich damit, ne? So. Und wie ist das denn? Sind das jetzt immer alles Common-Karten oder brauche ich dann, jetzt hätte ich bei einer Alte als gesagt, brauche ich dann die SEIR, oder wie ist es denn? Oder ist es nur zum Angeben mit dem Deck? Bitte mal ganz vorne. Ich weiß, dass ganz viele Hörer von uns gar keine Ahnung vom Spiel haben.
Also es ist so, du brauchst natürlich ein 60-Karten-Deck. Du darfst jede Karte viermal im Deck spielen, außer bestimmte Kleinigkeiten, zum Beispiel diese Ass-Trainer-Karten, dass du nur eine einzige im Deck haben. Aber es ist grundsätzlich so, die Decks sind, du brauchst keine Special-Karten, keine SARs jemals. Es gibt jede SAR als normale Version, als günstige Version. Du kannst die Common-Karten verwenden. Das macht alles genau dasselbe. Es ist super bezahlbar. Das Deck bauen. Meistens, was man halt einfach machen kann, ist zum Beispiel, gerade wenn man Einsteiger ist und nicht so viel Plan hat, man geht zum Beispiel auf Seiten wie Limitless, da kann man die ganzen letzten Major-Turniere nachgucken, pickt sich ein Deck seiner Wahl aus, da stehen die Decklisten da, du kannst sogar filtern nach europäischen und nach amerikanischen Preisen, da stehen die Kartenpreise da, was die gerade auf Card Market gehen zum Beispiel, und die aktuellsten Decks, die kosten 40 bis 60 Euro. Die meisten anderen Leute aus anderen TCGs, Die würden dir das nicht glauben, weil die anderen TCGs so viel teurer sind. Bei Pokémon hast du halt wirklich den Vorteil, ja, die Latias EX SAR kostet 130 Euro, oder du kannst dir für 3, 4 Euro die normale EX holen, die macht genau dasselbe. Ja, so, krass. Das ist super bezahlbar. Und zum Beispiel, also wirklich seit Corona ist es super. Es ist für Spieler wirklich einfach fantastisch. Du hast jede Karte, die super bezahlbar ist. Es gibt hin und wieder Karten, die wirklich so dermaßen beliebt sind, dass sie dann etwas teurer sind. Zum Beispiel die Astrena-Klasse-Karte, die geheime Box, die kostet gerade 15 Euro. Das ist gerade wirklich somit das teuerste, was es gerade gibt. Oder als auch der Hype noch nicht so groß war, Paradox Rift war zum Beispiel ein Set, da gab es sehr starke Karten. Zum Beispiel, da gab es eine Ankommen Irdengefäß, die hat dann auch mal 4 Euro gekostet. Aber das ist dann das höchste der Gefühle. Wenn du zum Beispiel auf ältere Ehren blickst, vor Corona, Sonne- und Mond-Ära, brauchst du zum Beispiel 3 normale Kapufala GX und da hast du 40, 50 Euro pro Kapufala hingeblättert für eine normale GX-Karte. Da hast du für eine Ankommen teilweise 5 Euro hingeblättert, wenn die das jedes Deck gespielt haben. Deswegen, die Verfügbarkeit als Spieler, rein zum Spielen, zum Deckbauen, ist fantastisch. Natürlich, wenn man jetzt noch Packs aufmachen will, ist die aktuelle Lage natürlich jetzt auch nicht so toll, weil die Packs halt entweder kaum verfügbar sind oder super teuer sind. So, das ist aber das Schöne auch an Turnieren, wenn man jetzt an einem Local teilnimmt, da kriegt man immer diese Price Packs zum Beispiel, die gibt's nur exklusiven Turnieren, auf diesen Locals und dazu meistens auch ein Pack vom aktuellsten Set. Das ist halt ganz nett. Dann spielst du das Spiel, kriegst auch ein paar Packs dazu. Das ist zum Spielen, das ist meiner Meinung nach gerade wirklich einfach super. Rein zum Spielen.
Fühlst du dich von der Pokémon Company abgeholt vom Spielerlebnis her? Also würdest du sagen, dass die das schon sehr hoch bewerten, die Spieler, und dass die für die da sind? Also ich sehe es aus meiner Sammlerbrille. Ja, okay, weil ich sehe es aus meiner Sammlerbrille, kann ich es überhaupt nicht beurteilen. Ne? Also da würdest du sagen, das Spiel steht noch immer mit als ein zentraler Pfeiler, ne, in dem ganzen Ding.
Die kümmern sich ja um ihre Regional-Turniere, um ihre Majors, die kümmern sich sehr darum. Die geben sich immer sehr viel Mühe, dass wenn die sehen, dass wenn zum Beispiel eine Einzelkarte richtig im Preis explodiert, dass sie die irgendwie vielleicht als normale Version reprinten oder sowas und irgendwelche Produkte schmeißen, dass sie im Preis sinkt. Die sorgen auf jeden Fall dafür, dass die Spieler ihre Ressourcen haben. Mittlerweile gibt's auch fantastische Decks, diese Kampfliga-Decks, diese hochwertigen, ja, nicht diese Standard, sondern diese hochwertigen. Das ist zwar schon ein super Anfangspunkt. Bringen die mittlerweile echt sehr gute Produkte für Spieler raus, auf jeden Fall. Also was das angeht, machen die, finde ich, einen super Job. Das Einzige, was halt wirklich das Problem ist, ist die Verfügbarkeit der Packs. Wobei, es gab ein kleines Problem bei diesen Katapultra-Decks, weil aus irgendeinem Grund wurden die halt verzögert und waren eine Zeit lang nicht da. Aber ansonsten, was die Produkte selbst betrifft und die Verfügbarkeit der Karten, super Job. Beziehungsweise die Verfügbarkeit der Karten ist ja dem geschuldet, dass Pokémon einfach so beliebt ist und so viel aufgemacht wird.
Ja, genau. Also es ist ja nicht eine künstliche Verknappung. Das ist ja eine Sache, für die ich immer sehr, sehr hart eintrete. Sondern ich glaube, wir machen uns alle gar keine Vorstellung, wie viel momentan gerippt wird, gesammelt wird, gespielt wird, gemacht wird, getan wird. Die meisten Gäste, die ich habe, so zum Beispiel der Pokehebis und so, er sagte neulich auch wieder, oder Boxes, sie glauben nicht, dass der sogenannte Hype jetzt irgendwann mal wieder abflacht und wir so sagen, was ist denn hier passiert, sondern dass das auf jeden Fall noch bis zum Jubiläum sich durchzieht. Ja. Wenn man auch so Trading Card Tauschbörsen hier in Hamburg sieht, das ist vielleicht auch kein schlechter Indikator, oder die Schlangen vor in so einem Center. Ihr macht euch keine Vorstellung, wenn ihr jetzt hier nicht in Hamburg wohnt, ne? Es ist Wahnsinn. Und wenn ich zum Comicladen bei mir vorne an der Ecke gehe, ne? Das Einzige, was der hat, ist Shiny Together. Und der Rest overpriced jetzt für unsere Verhältnisse hier im Insiderkreisen, ne? Geht einfach weg. Das heißt, selbst er kann gar nicht mehr, wenn er verdoppelt, das Booster Pack, kommen die Eltern mit ihren Kindern oder irgendwelche Nerds da rein und sagen, es ist mir völlig egal, für Destiny Revivals, gebe ich 10 Euro aus, das ist es mir wert, gerade per Booster. So, und das Einzige, wo wir halt echt große Verfügbarkeiten haben, ich habe jetzt mal nachgeguckt, weil ich heute immer wieder, Andreas, es stimmt nicht, es gibt keine Verfügbarkeiten. Es stimmt nicht. Ich war beim Mediamarkt gestern, ne, bin da reingelaufen, ich hatte alles. Was ich aber nicht hatte, waren englische Displays. Die deutsche Verfügbarkeit, Booster und so weiter. Das heißt, immer wenn die Leute hier kommentieren, einzelne Booster zu kaufen oder halt, sag ich mal, mit denen, wo die großen Karten drin sind, ne, so eine Box quasi, wo die kein Mensch kauft, wo ich immer sage, aber die liegen da rum. Also die kannst du kriegen und zwar von jedem Set. Das Einzige, wo ich fair sein muss, was ich nicht gesehen habe, waren halt die kleinen Booster-Bundles von Prismatische Entwicklung und die habe ich nur in so einem Tabakstore gesehen und da waren die echt schon teuer, aber ansonsten lag alles rum.
Sehe ich 1:1 genauso. Ich sag das auch die ganze Zeit, die deutsche Verfügbarkeit ist sehr gut und das seit der gesamten Kamsi-Popo-Ära. So, die meisten deutschen Sets, die englischen Verfügbarkeit, das ist schwierig. Aber gerade hier in Deutschland, du findest Sachen. Klar, ich persönlich habe noch nie ein einzelnes Pack Prismatic oder 151 jemals in einem Laden gesehen, bin ich ehrlich. Mir einfach nicht passiert. Aber ich habe Destined Rivals gesehen, ich habe Stürmische Funken neulich erst gesehen, mit dem verlorenen Ursprung Restock, der ja neulich passiert ist. Die deutsche Verfügbarkeit ist ziemlich gut. Und es muss ja auch nicht unbedingt ein Display sein. Weil ja, ich weiß, Einzelpacks kaufen ist immer so ein bisschen, ist vielleicht nicht das beste Gefühl dabei, aber wenn du bei einem vertrauenswürdigen Shop kaufst, die werden nicht abgewogen sein, weil es lohnt sich für große Shops einfach nicht, das zu machen, so, für diese kleinen Beträge von den einzelnen Packs, sich da Stunden hinzustellen, vor allem weil das Abwiegen, soweit ich weiß, bei Kamsi Popo sowieso noch sehr schwierig geworden ist, dadurch, dass da zwei Reverses drin sind, die garantierte Holo-Karte drin sind. Das ergibt einfach keinen Sinn. Die einzelnen Packs sind verfügbar und es gibt auch immer andere Optionen. Du kannst sogar noch teilweise Schwert und Schild einigermaßen vernünftig aufmachen. Du brauchst kein 300 Euro verlorener Ursprung-Display zu holen. Du kannst die Einzelpacks für 5 Euro UVP auf Cardmarket gerade einfach bestellen. Zum Beispiel.
Ja, das finde ich halt auch. Also da haben natürlich einige Leute immer so diese Panik vor. Und ich sehe halt auch immer bei Rossmann, da gibt es immer so diese ganz wilden Blister, die dann irgendwie zusammengestellt sind, wo dann plötzlich, sag ich mal, so Schwert und Schild nochmal drin ist. Ne? Jetzt nicht das beste Set, aber da findest du halt mal ein Astratlanz, dann gemischt mit Karmesin und Purpur, wo ich immer erstmal denke, sag mal, hat da Rossmann irgendwie Fake-Ware, weil es so abstrakt aussieht. Weißt du, was ich meine? Also ja. So aber passt nicht. Aber das Einzelbooter-Business und auch oft diese Blister mit dieser Medaille dazu, die siehst du immer mal wieder und die findet man immer wieder. Und ich sag mal so, in Hamburg ist tatsächlich die Verfügbarkeit so groß, dass man eigentlich gar keine Probleme hat, wenn man mal ein paar Packs öffnet. Es sind halt die Displays, die nicht verfügbar sind. Und das, glaube ich, halt zum gewissen Prozentsatz sind die Investoren, sind die Vorbesteller, sind die Leute, die so hardcore auch sammeln, auch in solchen Mengen, dass sie einfach beides machen. Also das, glaube ich, ist immer hier in diesem Hobby. Man muss sich immer auf so eine Seite schlagen. Ich glaube, wie viele Leute es gibt, ne, die sowohl sich gerne mal ein Display hinstellen, die gerne mal eine fertige ETB-Sammlung haben, die gerne die Karten sammeln und so weiter und bereit sind, da 10, 20, 30.000 Euro auszugeben. Ich glaube, das wird maßlos unterschätzt. Und da merkt man immer, die Qualität der Sets wird auch meine Theorie sein. Deswegen setze ich das durch. Weil der schnöde Investor, der da gar nicht drin ist, der Boxes gibt sich immer gerne so, als wäre so völlig, oh, ich bin hier der Mega-Investor. Der hängt so dermaßen an seinen Sachen. Der hängt so dermaßen an seinen Sachen. Kannst du mal fragen, was der mal alles verkauft? Der ist in Wirklichkeit Hardcore-Sammler.
Das ist bei mir aber auch ähnlich, weil ich habe ja auch ein paar Investments, ein paar Sealed-Sachen und allein der Gedanke, die irgendwie zu verkaufen, ist so, es tut ein bisschen weh, weil es ist einfach schön zu haben. Aber das wird wirklich unterschätzt. Gerade jetzt auch, sag ich mal, in der Investment-Bubble, sag ich mal, also nicht, dass es eine Blase ist, sondern halt in der YouTube-Bubble, sag ich mal. Da haben ja viele auch schon gesagt, ich weiß nicht, irgendwie kommt mir das so vor, als ob keiner mehr Packs rippt, dass alles nur noch weggestellt wird. Diese Leute wissen nicht, wie viel tatsächlich aufgemacht wird. Ich bin ja in Locals unterwegs, ich bin auf Discords auch unterwegs, wo nur Casuals drin sind. Es wird so viel geöffnet wie noch nie zuvor. Es wird, wie du es auch selber sagst, die Leute stehen Schlange für die Sachen, auch wenn die overpriced sind. Ich sehe es ja auch in den Local Stores, wie viel da pro Tag aufgemacht wird. Das ist krass. Und vor allem auch diese Rip-and-Chip-Streamer, diese Livestreams vor allem auf Whatnot und YouTube und allen möglichen Plattformen. Das ist bei uns nicht so krass wie bei den Amis. Bei den Amis kriegst du ja wirklich einzelne Packs teilweise nicht. Bei uns ist das ja, sag ich mal, relativ chillig, noch einzelne Booster zu bekommen. Aber es wird so extrem viel aufgemacht wie noch nie zuvor. Die Produkte werden gelöscht bis zum geht nicht mehr vom Markt. Das kann man sich kaum vorstellen.
Ja, und ich finde, das ist eigentlich gut für uns alle, weil wenn die Nachfrage da ist, oder halt, wenn sie es auch die Pokémon Company nicht schafft. Also viel schlimmer wäre halt, wenn die Pokémon Company mit Absicht den Markt regulieren würde, damit immer so ein Ausgleichsverhältnis ist. Ich glaube, die wissen schon, wo sie nicht mehr overprinten sollen. Das haben sie jetzt mal gelernt durch Shiny Fates und so, wo sie gemerkt haben, wir haben noch so eine Sammler-Community, die wollen wir auch irgendwie bedienen, ne? Aber dadurch, dass sie, glaube ich, in erster Linie auch immer das Spiel haben. Ich würde sagen, es ist das Spiel definitiv, dass sie immer ganz, ganz hoch propagieren. Das wissen auch viele Leute nicht aus rechtlichen Gründen, im Sinne von, dass es nämlich kein Glücksspiel ist. Die haben ja, sag ich mal, das gewonnen in der EU in Brüssel aus folgendem Grund, dass sie gesagt haben, wir schreiben ja den Karten nicht den Wert zu. Das heißt, wir haben nur eine Rarität, die für das Spiel als solches ist. Die Community schreibt dem das zu und deswegen haben wir keinen Einfluss auf den Zweitmarkt. Und deswegen werden sie das Spiel immer weiter hypen, ausbauen, machen, tun, weil sie wollen nämlich nicht, dass die Kinder, das heißt auf einmal Glücksspiel, hey, du machst ein Pack auf und mache Lotterie, so wie Mystery Packs und so ganzer Kram. Und deswegen glaube ich halt immer so, dass die Pokémon Company das Spielen, glaube ich, musst du dir keine niemals Sorgen machen, weil sonst bricht das zusammen. Die wollen nicht ein reines Collectible werden. Und das andere ist so diese Verschwörungstheorien und diese Sachen. Ich glaube, das ist immer sehr internettrollig, wenn ich mich mit Leuten auf der Straße oder mit im Freundeskreis oder in Tauschbörsen oder so mal unterhalte. Da sagen alle immer so, wie du auch sagst, ja, ich habe jetzt neulich wieder geöffnet. Das wolltest du eigentlich zurücklegen, jetzt habe ich es wieder geöffnet. So, und diesen Effekt, abartig. Und du machst ja auch den Fehler, dass wenn du jetzt so Frozen Strike hast, ne, und hast die Gengar-Karte nie gekauft und denkst dir jetzt, weißt du was, Samantha, wir sitzen jetzt beide immer zusammen, komm, die machen wir jetzt auf. So, da habe ich ja damals nur 119 Euro für gezahlt. Und das passiert glaube ich ständig.
Auf jeden Fall. Und was auch noch eine Sache ist, viele Leute, aktuell ist es halt so, weil viele nennen sich Investoren, aber sind eigentlich Flipper. Die holen irgendwas und verkaufen auf kurzer Sicht. Für mich ist wirklich ein Investment. Ich kaufe mir etwas und es bleibt halt ein paar Jahre stehen. So, diese Langzeitsicht hat gefühlt aktuell einfach keiner. Die meisten sind auf schnell, 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 alle schnell steigen, schnell verkaufen. Ich will gar nicht wissen, wie viele Leute Drachenwandel bei 200, 300, 400, 500 alle schon verkauft haben. So, oder aufgerippt haben, weil die dann doch auf einmal es in den Fingern gekribbelt hat und dann ja schnell geöffnet wurde. Aber auch zu dem Punkt davor, mit dem, dass sie wissen, wo die reprinten müssen und wo halt nicht. 151 ist ja das perfekte Beispiel. Das wurde ja schon echt viel gedruckt und auch in letzter Zeit oft gerestockt, weil die wissen, das hat halt einfach eine höhere Popularität. Und auch interessanterweise, ich glaube, gestern kam von Danny Phantom ein Video. Ich weiß nicht, kennst du ihn?
Ja, natürlich. Grüße gehen raus, alter YouTube-Kollege. Also, das und, sagen wir doch beide, klar.
Und der hat sich ein Video gemacht, wo er quasi so ein paar Fragen geklärt hat, die man quasi zur Distro gestellt hat. Und laut den Infos von der Distro hat Pokémon Company eine höhere Restock-Rate von ca. 30%. Das Problem ist nur, dass die Ware so verteilt wird, dass quasi nichts verfügbar ist für jeden Einzelnen, weil es so verteilt wird überall. Und noch ein größeres Problem war von der Distro-Seite aus, als die massive Flut an Pokémon-Produkten kam, bei Kams in Purpur, wo keiner irgendwas haben wollte, die haben sehr viele neue Leute, also neue Accounts quasi erstellt, sehr viele Leute rangeholt, aber jetzt ist nicht genug Ware für jeden da, aber die müssen ja trotzdem die Leute versorgen. Und das ist halt quasi so ein Schneeballeffekt gewesen. Du bist von einem Problem zum nächsten Problem gekommen. Und jetzt wollen aber auch unterschiedliche Läden, irgendwelche, keine Ahnung, Autohäuser bei den Amis haben ja zum Beispiel jetzt auch Pokémon-Karten. Bei uns sieht man es ja auch überall, mehr und mehr Läden, mehr und mehr Locations haben Pokémon-Karten am Start. So, und das ist halt quasi wie so ein Schneeballeffekt. Das erste Problem hat zum nächsten geführt und zum nächsten, und deswegen sind wir jetzt hier, wo wir jetzt sind.
Ja, genau. Also du hast halt auch das Thema, dass dadurch, dass die Distribution von den großen Händlern, dass die es jetzt alle entdeckt haben, oh, das ist ja wie damals Zigaretten, die musste gefühlt haben, damit Leute bei dir in den Laden kommen. Die Marge ist gar nicht mehr so relevant. Du willst aber nicht, dass die Leute woanders hinfahren und nicht mehr zum Lidl. Und jetzt sind die Discounter eingestiegen. Ihr macht euch keine Vorstellung, was die abnehmen. Also wie viele Leute durch so einen fucking Discounter laufen. Ihr macht euch keine Vorstellung beim Mediamarkt, was da passiert. Und jetzt bei Amazon, wo ich sehr fair finde, dass sie das mit der Einladung machen, weil so hat wenigstens jeder eine Chance. Und ich habe gestern gesehen auf dem Reddit-Kanal, dass die bei Costco eingeführt haben, nur noch 2 Stück darfst du nur noch mitnehmen und dann musst du nochmal durch den Laden laufen und so weiter. Man kennt das vielleicht noch zu Corona-Zeit mit dem Toilettenpapier. Auf jeden Fall versuchen sie jetzt dieses Reinlaufen und du läufst schnell raus und alles machen das. Jetzt geht's auch los, dass die Ketten das gemerkt haben, weil logischerweise, da laufen jetzt Typen rein und die machen sich das voll, diese Szenen, die wir alle kennen. Ne? Das willst du als Laden ja nicht haben. Du willst ja Verfügbarkeit haben. Also der Einzelhandel funktioniert anders. Für den Einzelhandel ist es ganz schlimm, da kommt ein Kunde rein und sagt, hier gibt's keine Pokémon-Karten, hier gehe ich mit meinem Kind nicht mehr einkaufen. So, und deswegen brauchen die Verfügbarkeit. Und ich denke, das wird sich regulieren. Und das hat Danny ja auch eigentlich gesagt, im Sinne von, alle wollen es haben. Keiner kriegt es und das ist dann das Gefühl, ich hatte es jetzt einmal kurzzeitig, da gab es das doch, jetzt gehe ich als Kunde rein, jetzt ist es weg. So, und das in dem singulären Markt und ich glaube noch immer, dass in Großstädten die Verfügbarkeit, und ich wohne ja echt mitten in der Stadt und ich habe um mich herum, ne, habe ich bestimmt 20 Läden fußläufig, wo ich Pokémon-Produkte kaufen kann. In irgendeiner Form. So, und deswegen, ich meine das immer gar nicht so wahr und insofern, ich finde es aber ganz, ganz spannend, deutsche Produkte, 6-7% von allen Pokémon-Karten gehen auf den deutschen Markt. So, und habe ich mal ein Video gemacht, habe mal jetzt runtergerechnet, kommt jetzt demnächst, und habe mal runtergerechnet, wie die Chase-Karten dann prozentual, die du ziehen kannst, wenn du öffnest mit den Pull-Rates, wie wahrscheinlich ist es, weil du gerade Danny gesagt hast, das ist eine typische Sache von ihm auch. Und da habe ich mir gedacht, Alter, sind die fucking rar, die Karten. Also, auf jeden Fall. Die sind so rar, also selbst wenn jetzt ganz viele Leute ins Hype-Hobby kommen, wenn jetzt 10-20% Investoren sind und das alles in den Keller stellen, die Chase-Karten sind so rar, es ist unfassbar. Und die Displays sind noch rarer, weil die ja immer vernichtet werden. Im Gegensatz, die Karte wird ja nicht vernichtet. So. Und das ist immer spannend. Und deswegen finde ich total gut momentan. Also ich bin totaler Fan. Ich freue mich an meinen Binder. Ich freue mich an meine Illustration Rares. Ich freue mich daran, wenn die Karten nach einem halben Jahr wie Searching Sparks jetzt einfach mal fallen. Wenn du jetzt bei Prismatic Evolutions jetzt sagen kannst, ich bin Sammler. Wenn dir die Karte gerade 100, 200 Euro wert ist, nimm sie jetzt. Meine Güte, was soll denn passieren? Knallt die vielleicht mal auf 60? Aber was du gerade gesagt hast, Flipper. die sind total wieder sauer, dann Kommentare im Internet und so weiter und so fort. Halt sie einfach, guck dir deine Tech-Team-Geschichte an, irgendwann bist du raus. Und wenn die zwischendurch mal auf 60 war, sei froh, sei froh. Es ist nicht immer Drachenwandel, wo es immer so leicht steigend war.
Ja, das ist aber auch so eine Sache mit diesem Drachenwandel immer. Jeder sucht nach dem nächsten Drachenwandel. Ja. Ich sag, es gibt kein nächstes Drachenwandel. Also zumindest nicht in Kamen in Purpur. Es ist so, Drachenwandel als Set ist einfach so unglaublich eigentlich, was da für Karten drin sind. Das ist aber auch eine Sache wie diesen Chase-Karten, weil gerade von Leuten, die eher, sag ich mal, seltene, also wirklich sehr, sehr seltene, nicht verfügbare Karten sammeln, die verstehen nicht, wie eine Moonbrown so im Preis steigen kann, weil die, davon gibt's ja 19.000 PSA 10 Karten. Wenn aber 2 Millionen Leute diese PSA 10 haben wollen, dann ist es nix. Und diese Karte zu ziehen, man muss das mal ausrechnen. Es gibt 6 VMAX Alternate Arts in Drachenwandel. Und im Durchschnitt ziehst du eine pro Case, teilweise noch seltener. Das sind 200, rechnen wir jetzt wirklich mal eins pro Case, 216 Booster für eine. Du hast 6 verschiedene Stück. Die Moonbrown hat eine Pullrate von 1 in 1300 bis 1500 Packs. 99,9% aller Leute im Hobby werden diese Karte niemals ziehen.
Ja.
Weil die so extrem selten ist. Und auch bei den aktuellen Special Illustration Rares. Die haben ja die Pullrate seit Gewalten der Zeit sehr, sehr viel schwieriger gemacht. Und zum Beispiel diese Rockets Mutuals einfach mal als Beispiel zu nehmen. Du hast 11 Special Illustration Rares in dem Set. Eine Special Illustration Rare ist im Schnitt in 1 in 2 Displays drin. Also 1 in, sagen wir es mal, 72 Packs. Rechne das mal 11, da bist du bei circa 1 in 800.
Ja, krass, ne?
Für diese eine Karte, überleg mal, das ist dann in jedem, was ist, jedem 22. Display im Schnitt ist dann eine Rockets Mewtwo Alternate Art drin. Das ist, man kann sich gar nicht ausmalen, wie selten das eigentlich ist. Fun Fact, ein Kollege von mir hat auf dem Local sein erstes Pack Ewige Rivalen geöffnet und er hatte die Mewtwo drin.
Es ist immer so, also ich kann nur sagen, für mich ist immer der Selbsttest, wenn ihr es gucken hört, geht auf TikTok, guckt euch bei Zero nochmal an, der hat, glaube ich, 546 Karten, ich sag nicht genau, aber über 500 Packs hat er geöffnet und dann hat er die nach Tara gezogen. Und da müsst ihr euch mal überlegen, dann hat natürlich Zufall Glück noch was zu tun, aber die Wahrscheinlichkeiten, die du ja gerade mit Pullwitz angesprochen hast, dass Lugia damals, ne, aus Silver Tempest, 1028 Packs musst du öffnen.
Ja.
Und die Nachfrage können die Leute sich immer nicht vorstellen, dass so viele Leute die Karte, und ich glaube immer, das sind Leute, die sitzen nur im Internet und treffen sich nicht mit Menschen, weil wenn ich mich mit Menschen treffe und Leute sagen, ich habe diese Karte, oder als ich mal meine gesamte Sammlung durchgegangen bin, ne, wie viele Leute gesagt haben, wie geil ist das denn, Andreas, du bist seit Astralglanz drin und das hast du alles gemacht und irgendwie organisiert und getan und so weiter. Und ich denke mir immer so, ja, aber da musst du jetzt auch schon länger im Hobby sein. Dann ist das halt auch einfach geil, dann sammelst du das an und dann merkst du, dass die Nachfrage extrem groß ist und auch die Glückwünsche. Ich freue mich immer, wenn irgendjemand mir erzählt, er hat eine geile Karte. Sag ich immer, ey, Glückwunsch, oh, GG, ja, wie man das so kennt, ne? Mhm. Und das gönnen. Und das vermissen die Leute, glaube ich, die im Internet hier alleine sitzen und ihre zugeschweißten Displays angucken oder ihre eine PSA 9 Karte und dann so aus Wut runterschreiben. So, anders kann ich es mir nicht erklären.
Auf jeden Fall. Mein Sammlungsziel aktuell zum Beispiel ist es, jede einzelne von den normalen Illustration Rares zu sammeln, plus die Special Illustration Rares, die eine Entwicklungsreihe bilden. Und dann habe ich vor, also ohne Schwarz- und Weiß-Set, weil das ist absolut absurd, wie viel da drin ist. Also wirklich Base bis ewige Rivalen. Und dann will ich nach Typ sortiert, nach von jedem Set, quasi erst alle Illustration Rare Pflanzen-Pokémon, die es gibt, nacheinander machen. Und dann die Feuer-Pokémon und so weiter. Weil die normalen Illustration Rares sind halt gut bezahlbar, im Vergleich zu den Specials natürlich. Und das ist halt aktuell mein Sammlungsstil. Ich habe da auch schon sehr viele. Ich habe zum Beispiel Base habe ich fertig, Entwicklung Paldea habe ich alle, 36 Illustration Rares und die Entwicklungs-Pokémon, also die Starter-Pokémon, die SRs auch und so weiter und so fort. Also ich habe schon sehr viel. Und das ist halt mein aktuelles Sammlungsstil. Ich will jede Illustration Rare haben, weil ich liebe die Illustration Rares einfach. Die sind einfach super.
Weißt du, was das Geile ist? Du guck dir demnächst, ich mach diese Kappador-Challenge. Und da hatte mich Tommy in sein Tattoo-Studio hier in Hamburg eingeladen. Und er hat genau das gemacht, was du erzählt hast.
Geil.
Das also, du hast genau das. Er hat einen Riesenbinder, ne? Und hat sie alle nacheinander. Er hat aber die SEAs auch noch drin. Aber er hat es auch nach Typ geordnet. Er ist halt Künstler, ist halt im Tattoo-Studio. Das ist halt dann alles Ordnung. Das ist dann alles schön aufbereitet. Ihr macht euch keine Vorstellung. Ich saß dort und mir ist die Kinnlade runtergeklappt. Ich habe auch gleich Ärger gekriegt, dass mein Tauschbein da nicht vernünftig sortiert ist, weil ich knall halt alles immer nur so rein. Hab mir da natürlich ein Kappador von ihm gezogen. Wir haben das natürlich alles hingekriegt. Alles war ganz, ganz wunderbar. Das kommt jetzt demnächst und es dauert halt sehr lange, wenn du diese Kappador-Challenge machst und versuchst das immer wieder nur mit Leuten, nur 1:1 und so, dann ist es halt immer schwer, das nachher zu schneiden. Die Leute, glaube ich, haben oft keine Vorstellung, wie schwer schon ist, wenn man einfach nur ein Video macht und das schneiden muss. Ich mag ja deinen Raw-Stil ja so gerne. Du quatschst da sofort rein, du machst One-Take und blendest dann einfach mal ein. Das kann aber nicht jeder, das ist halt relativ schwer. So, und das finde ich auch total geil bei dir. Aber da wollte ich gar nicht erzählen. Aber dieses Ziel, dieses Sammlungsziel, ne? Das ist das, was viele Menschen, glaube ich, nicht haben. Und dann werden sie immer so frustriert und müssen immer über die Preise gehen.
Auf jeden Fall. Die Sammlungsziel ist eine Sache, die sehr, sehr wichtig ist in meinen Augen. Am Anfang habe ich auch erstmal alles Mögliche gesammelt, aber ich habe dann gemerkt, ich komme nirgends hin. So, ich habe jetzt einen Haufen random Full Arts, ein paar random Karten hier und da, aber was genau will ich jetzt haben? So, und jetzt habe ich dann angefangen, die Illustration Rares zu sammeln. Ich habe die gesamte Trainergalerie vervollständigt, ja, weil ich die einfach liebe. Zenith der Könige ist mein, habe ich tatsächlich sogar ein gesamtes Master-Set, auch mit jeder Common-Karte, weil das ist für mich das, mit Welten im Wandel ist das mein absolutes Lieblingsset überhaupt, weil ich habe so viel Zenith der Könige aufgerissen und das war auch einer der wenigen Sets auf Fernfeld, wo ich auch Glück hatte, Sachen zu ziehen. Wenn ich zum Beispiel an Fusionsangriff denke oder das allerschlimmste verlorene Ursprung. Ich habe Packs aufgemacht in einem Wert, wo ich mir ein Master-Set hätte kaufen können. Ich habe keine Alternate Art gezogen. Keine einzige.
Ja, das ist so. Aber das ist schon eine Kunst.
Ja, das waren locker über 300 Booster insgesamt, Lost Origin. Ich habe keine Alternate Art gezogen, keine einzige.
Ja, das soll ich erstmal schaffen.
Ja, und ich musste mir trotzdem die halbe Trainergalerie auch nachkaufen. Das war auch der Moment, wo ich dann angefangen habe, zumindest ein bisschen weniger Packs aufzumachen, weil ich mir denke, ich komme in meiner Sammlung nicht voran. Ich habe nicht unendlich viel Geld so. Und das muss man sich auch immer ein bisschen einteilen so. Der Prozentzahl, sag ich mal, Packs rippen, vielleicht Einzelkarten holen, je nachdem, falls man was sealed haben will, dass man sich das auch gut einteilt und quasi nicht irgendwie ins einem zu sehr überschwappt. Das ist, finde ich, auch wichtig. Einfach einen Sammlungsstil haben, sich das Ganze gut einteilen. Das ist halt alles für mich auf jeden Fall auch wichtig.
Wenn ihr gerade anfangt mit dem Hobby, ist es, glaube ich, sehr geil, wenn du sagst, ich fange jetzt gerade an und vervollständige die Trainer Gallery. So, das ist noch, sind noch faire Preise. Da werdet ihr merken, das könnte auch wie Tech Team nochmal deutlich anziehen, diese Karten. Irgendwann kommt immer der Moment und da möchte ich sagen, das wäre vielleicht ein guter Zeitpunkt. Und die könnt ihr schön erweitern, weil ihr könnt die Trainer Gallery ja selber auch für euch nochmal definieren. Dann kannst du nochmal ein bisschen Cosmic Eclipse mitnehmen, weil da kannst du ja sagen, da ist ein Trainer mit einem Pokémon drauf. Du kannst modernes Karten jetzt gerade mitnehmen mit Journey Together. Dann ist immer mal wieder eine gekommen und dann kannst du das so schön erweitern. Es ist aber ein realistisches Ziel. Also es ist etwas, du musst zwar ein bisschen Geld in die Hand nehmen, aber das zu vervollständigen, das zu jagen, das macht Spaß. Also das ist total gut.
Vor allem, weil die Trainergalerie, das sind einfach wunderschöne Karten. Ja. Das sind einfach, weil ich persönlich, viele lieben ja, also sind jetzt nicht die größten Fans von Trainern. Ja. So, wenn Trainer mit drauf sind, ich liebe es. Pokémon und Trainer gehört für mich absolut zusammen. Das sind die, Pokémon ist das Allerwichtigste und danach kommen für mich Trainer. Also die machen die Welt halt lebendig. Weil ich bin ja auch großer, ich spiele ja auch die Videospiele alle seit Anfang an. Jedes neue Spiel, ich bin komplett drin. So, für mich sind die Trainer auch unglaublich wichtig und ich liebe es, eine Karte zu haben, wo ein Pokémon mit seinem Trainer interagiert. Deswegen ist die Trainergalerie ist für mich auch einfach Wahnsinn. Deswegen liebe ich die.
Guckt euch Deleon mit Lurak an, guckt euch das Gengar mit den Banditenschwestern an, dann wisst ihr jetzt, wovon wir reden. So, ja. Und die Karten wurden teilweise wie Bulk behandelt, ne? Ich sag euch, in der PSA 10 werden die demnächst, irgendwann werden sie kommen, ich weiß nicht wann, aber jeder wird sagen, das hat man doch gesehen. So, also das war doch logisch. So, aber es sehen Leute komplett anders, die sagen, es ist unbeliebt. Jetzt nochmal zu Mega Evolutions, ne? Da habe ich gesehen, Alter, es geht wieder los mit den Trainern. Also, die Trainer kriegen wieder so richtige Karten im Sinne von, die machen die prominent. Glaubst du an den nächsten Waifu-Hype? Wir haben ja immer so diese Zyklen im Hobby, nach dem Motto, da kommt ja immer irgendwas wieder. Also wer hat gedacht, dass die Tag-Team-Karten kommen? So, und das wird ja jetzt auch wieder alles losgehen. Machen ja nichts anderes, als die wiederholen die Geschichte. Und das ist ja auch immer der Grund, warum man so gut investieren kann, weil man kann das so ein bisschen absehen. So. Und glaubst du wirklich, wir erleben noch mal so einen Waifu-Hype? Also als ich mit Astralklanz reingekommen bin, da war exakt dieser Waifu-Hype, wo du für japanische Waifus nicht nur für die Urlauberin, sondern auch für andere abartig viel Geld gezahlt hast. Glaubst du, was passiert?
Ja, genau. Enigmara Clayburst, 1200 Euro Raw.
Wahnsinn, Wahnsinn. So, und was sagst du? Glaubst du, wir haben, kommen da jetzt nochmal rein, weil die, ich finde schon, dass die Pokémon Company wieder sehr stark jetzt momentan Richtung Trainer shiftet.
Ja, also vor allem natürlich jetzt mit Reisegefährten natürlich zum Beispiel, auch wo die Trainer drin sind. Ja, genau. Und jetzt printen ja auch ein paar beliebte Trainer. Es könnte sein, aber in meinen Augen, es gibt so zwei verschiedene Arten von, sag ich mal, Hypes und Trends. Es gibt die einen, die halt quasi da bleiben. Zum Beispiel, sagen wir es als Beispiel, die Promokarten komplett abgehen. Es könnte sein, dass sie jetzt einfach wirklich beliebt bleiben. Waifu-Hype war in meiner Meinung nach zu 90% komplett künstlicher Hype. Ah, okay. Da haben sich die Leute tatsächlich nicht wirklich interessiert. Das hat man auch gesehen, wie stark die gecrashed sind, so insgesamt. Außer die aus Sonne und Mond tatsächlich. Die sind ja wirklich, die Lilifunart so, zum genau. Beispiel, die Xenia, die sind ja wirklich abnormal. So, deswegen finde ich das spannend, wie die sich gut halten, aber die aus Schwert und Schild zum Beispiel, keiner interessiert sich für. Könnte sein, dass sowas wiederkommt, aber da sehe ich die Wahrscheinlichkeit deutlich niedriger als bei anderen Arten von Karten auf jeden Fall. Weil ich glaube, weil Trainer, die haben natürlich, die sind beliebt, aber die kommen halt nicht ansatzweise an Pokémon dran. Und ich glaube, wenn nochmal ein Waifu-Hype kommt, wird es wieder eher so ein künstlicher Hype sein, so wie vor 2 Jahren, denke ich.
Ja, also ich hoffe ja sehr stark auf die Bubble Mew-Karten, so nenne ich sie mal. Du, also in deinem Kopf wird glaube ich, losgehen, was so ein Karmesin und Purpur, was ich so meine. Es gab so einen gewissen Style, der im Bubble Mew am Ende des Tages gipfelte, wo du diese kleinen Trainer dann auch hattest, die schon tatsächlich auch schon gespoilert wurden in Astralglanz mit dem Machomai, da war das auch schon so. Oder wo plötzlich nicht reale Trainer dabei waren, sondern einfach so, da war es umgekehrt gemacht, da hast du das Pokémon gehabt und dann sind die Trainer so in klein reingesetzt, so Live-Karte und ja. So. Guckt euch das mal an. Das ist so ein gewisser Style und da kann ich mir auch vorstellen, dass Leute die als zugehörig irgendwann betrachten und dass es dann so ganz klar wird. Und diese Karten finde ich momentan hochgradig spannend. Die sind nämlich günstig zu haben, es sind wunderschöne Illustration Rares und wenn ihr sagt, ihr wollt nicht auf die großen Trainer-Karten gehen, wo immer nur das Gesicht abgebildet ist oder so und nicht die Trainer-Gallery, finde ich die Karten auch sehr, sehr, sehr spannend vom Artwork her, wo man so eine Zusammengehörigkeit hat, wo ich mich völlig geflasht bekam, so ein Purpur und die haben jedes Set, er hat ein so eine Karte, wo ich denke, oh, schön, gefällt mir.
Ja. Aber auch aktuell, finde ich, ist ein guter Zeitpunkt, wieder einige der beliebten Karten aufzusammeln. Weil ja. Wir hatten ja zum Beispiel diesen großen Hype zum Beispiel von Bubble Mew. Das ist ja irgendwie, das war bei wie viel? 400? Ja. 350 um den Dreh? Und ist jetzt um 100 Euro gedroppt. Deswegen, das ist zum Beispiel so ein Zeitpunkt, wo ich sage, jetzt kann man diese Karten auch holen. Gerade die viele der Illustration Rares, nachdem dieser Hype jetzt von den Illustration Rares mal abgeflacht ist, auch ein super Zeitpunkt, auch bei denen reinzugehen. Und Trainergalerie ist, glaube ich, wirklich ein Sweet Spot. Du hast natürlich ein paar, die sind schon ziemlich teuer, jetzt die Rayquaza, V-Max und so.
Ja, okay.
Die Starmie, die Knackrack, die sind natürlich schon teurer.
Die Starmie, ne, die war so günstig. Keiner wollte sie haben. Die einzige Karte aus der Vogelperspektive übrigens, aber egal, ja?
Ja, du, und die normalen Trainergalerien, es gibt ja die normalen ohne Textur und die mit Textur. Die V-Max-Karten, die haben Textur. So, da gibt's auch diese Trainer und die Goldkarten. Aber diese, vor allem diese normalen ohne Textur, die sind immer noch super günstig. Die sind halt, finde ich, zum Sammeln wirklich 1A gerade, auf jeden Fall.
Ja, und wenn du dir ein bisschen was gönnen möchtest, dann gehst du in die beiden Nachtaras rein aus Brilliant Stars. Völlig underrated Karten.
Das Set generell.
Komm, es wird als nächstes. Also demnächst werden wir alle nur über Brilliant Stars reden. Auch die Glurak-Karte. Ich bin nicht der größte Glurak-Fan. Ich bin da so reingekommen. Für mich war Glurak, ich habe nur immer gehört, das ist so das Größte und Beste und so weiter. Das war für mich nie so dieser Effekt. Ich mag Glurak, aber es ist jetzt nicht so gewesen, oh, welche Glurak-Karte ist drin. Diese Karte finde ich wiederum, wenn ich sehe, welche anderen Glurak-Karten im Preis so dermaßen hoch sind, würde ich doch die Brilliant Stars-Karte aus und dann noch im Vergleich mit Ground Zenith, mit der Mewtwo-Karte, diese kämpfenden Pokémon, Alter, Hammer. Brilliant Stars, Charizard, Abfahrt. Sofort
nehmen. Ja, und generell, diese Trainergalerie, du hast 2 Nachtaras drin, du hast 2 Felinaras drin, du hast Aquana, Blitzer, Flamara da drin, diese Mimikmar-Karten sind auch super. Also ich finde, Strahlende Sterne ist komplett underrated noch. Das ist ein krasses Set.
V-Max Climax, so, wenn ihr mit dem Japanischen sind, das Set, da zieht ihr sogar was raus. Also wenn ihr das aufmacht, ihr habt in fast jedem Pack habt ihr eine Trainergalerie-Karte gefühlt als das schlechteste Outcome. Das macht total Spaß, warum das auch nicht explodiert ist.
Das habe ich auch in einem Video erwähnt, da wo ich gesagt habe, aktuell gute Sachen zum Holen, habe ich auch wie Max Climax erwähnt, bewegt sich null. Und ich denke mir so, guckt euch mal diese Setliste an. Da sind quasi alle Trainergalerie-Karten in einem Set drin. Nicht komplett alle, weil es gab ja noch so Zwischensets wie Dark Phantasma, wo zum Beispiel dieses Gengar drin war und so.
Das schlafende Pikachu.
Das schlafende Pikachu war auch in Dark Phantasma. Und in VMAX Climax sind 70 dieser Trainer-Galerie-Karten drin. Und unter anderem wirklich die Rayquaza ist da drin. Die Nachtara, Felina, die sind da alle in diesem einem Set drin. Finde ich komplett underrated. Ich finde zwar persönlich, Vista Universe ist auch auf demselben Level. Ich meine, Snider-Könige ist
fantastisch. Ja, reden, ja.
Aber VMAX Climax finde ich komplett underrated auch. Das ist so ein heftiges Set einfach. Krass. Weil da könnte es halt vielleicht dran liegen, dass die Einzelkarten nicht so teuer sind. Das ist vielleicht ein Faktor.
Das muss es sein am Ende des Tages, ne? Anders kann ich es mir nicht erklären. Aber wenn ihr was zum Aufbrachen wollt, wenn ihr was Schönes wollt, wenn ihr was zu Weihnachten verschenken wollt, ist das ein schönes Set. Also es ist halt noch bezahlbar, so. Und das finde ich gut. Aber man darf nicht vergessen, der Preis-Memory-Effekt, ne? Ich habe damals viel VMAX Climax geöffnet und ich habe halt diese Displays damals für 46 Euro bestellt. So, und dann ist natürlich schon jetzt wieder, so die Brille wieder, ist halt schon teuer, jetzt VMAX Climax zu kaufen. Wie steht VMAX Climax gerade? Bob Andrews, Recherche und Archive. Ich brauche jemanden so im Puck-Talk, der immer so im Hintergrund sitzt und dann reinschreit. So, weißt du?
Das müsste bei 110, 115 liegen. Weil ich habe tatsächlich, weil ich glaube, das hat sich gar nicht bewegt in den letzten Monaten. Und ich finde, ist eigentlich ein guter Preis auf jeden Fall.
Aber das würde ich halt niemals verkaufen. Also habe ich noch ein paar hier rumliegen. Das ist so, wo ich denke, auch bei 100% Preissteigerung, ne, also das momentan nicht.
Ich habe auch noch ein paar und ich finde das auch einfach geil zu haben.
Es sieht auch gut aus, das Pack. Also, aber gut, wir verlieren uns in Details, aber man merkt, du bist auch eher diese Spieler-Sammlerleidenschaft. Was ist denn jetzt momentan das, was dich so am meisten beschäftigt? Also was hast du dir jetzt für deinen YouTube-Channel denn eigentlich vorgenommen, wo du sagst, hey, damit möchte ich mit dem YouTube-Channel hin, das möchte ich eigentlich machen, dafür möchte ich stehen? Weil ich finde, also ich kann mal von außen sagen, ich finde halt, das sind immer so messerscharfe Analysen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite merke ich es immer so, wenn sich deine Stimme überschlägt. Also wenn du anfängst, mit so einer Begeisterung zu reden, ich glaube, das lieben die Leute auch bei dir am meisten. Wenn ihr das noch nie gesehen habt, geht da rein. Oder wenn du dann einfach anfängst und nimmst auch mal ein kritisches Thema mit einer starken Meinung ein, wo du dann auch sagst, ja, nö, lag ich vielleicht falsch, aber das muss ich jetzt mal loswerden. Und das finde ich so stark. Was hast du vor weiter mit dem YouTube-Channel? Wo willst du hin?
Ich will eigentlich im Prinzip erstmal so weitermachen, halt einfach über alle möglichen Themen reden, die mir so einfallen. Vor allem auch Themen, die nicht viele Leute ansprechen. Das war die Nummer eins Sache, als ich den Kanal gemacht habe. Ich wollte Themen auch ansprechen, über die einfach nicht viele reden. Ich will aber auch trotzdem, sage ich mal, auch Leuten helfen, die noch nicht so viel Plan haben. So zum Beispiel zu sagen, okay, diese Karten sind gerade komplett im Hype, vielleicht ist es sinnvoller, vielleicht erstmal was anderes zu sammeln zum Beispiel. Und einfach über Sachen auch zu reden, die ich mag. Ich habe ja zum Beispiel diese Serie, die bringe ich hin und wieder, bringe meine Lieblingskarten aus allen Sets zum Beispiel. Ich will einfach nur über Pokémon reden, keine Ahnung. Also es ist so simpel, wie es ist. Ich will einfach über Pokémon reden. So. Und weiterhin Sachen analysieren, also im Prinzip genauso weitermachen wie jetzt. Auch irgendwie, wenn mich ein Thema interessiert oder ich einfach irgendwas zu sagen habe, dann will ich das einfach sagen, mich mit Leuten austauschen. Das ist, was ich halt auch liebe, so in den Kommentaren und so weiter. Also im Prinzip eigentlich so ein bisschen weitermachen wir jetzt. Es kommt demnächst ein experimentelleres Video raus, da steckt ein Haufen Arbeit drin. Also wirklich, ich habe da jetzt sehr viele Stunden dran geschnitten. Da bin ich jetzt mal gespannt, das hat nichts mit dem Sammeln zu tun, es ist rein ein Video für Spielen. So, geil. Weil das ist halt die eine Sache, der Content zum Spielen, das interessiert die meisten halt einfach nicht. Das merke ich ja auch, wenn ich in meinen Videos drüber rede, da ist die Watchtime natürlich ganz schnell unten. Mhm. Ich mach's trotzdem, weil das ist einfach, was ich liebe, so. Ich bin mal gespannt, wie das ankommen wird. Das wird die nächsten Tage auf jeden Fall online kommen.
Ja, ich glaube, das ist ne diese Zielgruppenbestimmung und dieses Für und Wider, weil du willst ja am Ende des Tages, es ist so ähnlich wie mit den Pokémon-Karten. Du kaufst jetzt eine Pokémon-Karte und sagst, die hat jetzt 30 Cent gekostet, aber du willst ja eigentlich auch eine wertige Karte am Ende des Tages haben. Und so ist es ja auch, du willst zwar einen Channel haben, der komplett für dich steht und mit dem Spaß hast und Inhalte haben, aber du willst ja schon, dass paar Leute wenigstens zugucken und irgendwie interagieren. Darüber freut man sich ja schon. Also es ist ja verwegen zu sagen, man macht es nicht, weil sonst wäre ja auch nicht, dass wir beide uns jetzt unterhalten würden, wenn du gar keine Watchtime hättest oder ich sag, sorry, noch nie drüber gelaufen. So. Und deswegen ist das so schwierig, diese Content Creation. Und ich habe mir nämlich gesagt, Zielgruppe ist sowas. Und was ich nämlich noch machen wollte, war Eltern. Also ich wollte mal erklären, so ein ganz blödes Video, also wirklich so richtig ganz deep unten anfangen, also deep im Sinne von so ganz oberflächlich anfangen, vielleicht genau andersrum und sagen, liebe Eltern, so müsstet ihr es machen. Und auch einmal mit den Gefahren und auch wie sich das bei Kindern schnell abnutzt im Sinne von mach nicht oder kauf bitte ein Display, dann gib jeden Tag vielleicht einen Booster raus, dann bist du noch immer günstiger, als kaufst du es an der Kasse, geh vielleicht nicht in den Comicladen und reiß eins ob, da wird es nicht machen, dein Kind wird nicht glücklich sein, guck doch mal vielleicht auch nach koreanischen Produkten, weil da sind Kinder im Grundschulalter sehr, sehr offen für, oder wenn du dann halt eine teure Karte hast, ey, schnapp sie dir quasi und tu sie weg. Na, da freut sich dein Kind, wenn es das nachher hat. Und da wollte ich auch mal so, weißt du, und das ist, glaube ich, wenn du jetzt für Spieler sowas gemacht hast oder für Leute, die, wie ich, sagen, es kann doch nicht wahr sein. Ich sage hier selber, der Pfeiler ist das Spielen. Und ich kenne mich nicht aus und ich würde gerne mal spielen. Ich würde gerne einfach mal spielen. Wenn du dann ein Video gemacht hättest, mich hast du 100% Watchtime. Also dafür hat sich's gelohnt.
Das habe ich auf jeden Fall auch noch vor, so ein bisschen mehr auch in die Richtung zu machen, so quasi, wie man damit anfangen kann und so weiter. Ich habe schon mal ein Video gemacht, wie man quasi Locals finden kann, weil das ist auch immer ein guter Einstieg. Natürlich zum Spielen, das sage ich auch bei jedem Video in der Art, Pokémon TCG Live einfach mal ausprobieren, deren App. Da kannst du super einsteigen, die Regeln werden da fantastisch erklärt, du hast Decks am Anfang. Es ist nicht der beste Client, der ist leider ein bisschen verbuggt, aber zum Anfang ist das absolut optimal und von dort aus kann man dann weitergehen, sage ich mal.
Hast du Detektiv Pikachu gespielt?
Das Videospiel habe ich nicht gespielt,
ne. Also, da machst du schon mal eine Unterscheidung, was Videospiele angeht, höre ich jetzt gerade raus. Also, die Classic Games, die spielst du alle auf der Switch dann jetzt momentan, aber Detektiv Pikachu hast du geskippt.
Das habe ich nicht gespielt. Was ich aber tatsächlich, mein Lieblings-Pokémon-Spiel aller Zeiten, ist nicht mal eins der Main-Spiele, sondern es ist ein Spin-Off, und zwar Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Das ist, da spielst du die Pokémon selber. Das ist, ein unglaubliches Spiel mit unglaublicher Story und so weiter. Das ist für mich besser als jedes Pokémon-Hauptspiel, das jemals rausgebracht wurde. Tatsächlich. Also ich spiele einfach die Sachen, die mich auch einfach interessieren.
So. Ja, dann bist du jetzt in diesem Gaming drin. Erklär mir das mal. Also hast du jetzt vorbestellt, das Neue?
Vorbestellt noch nicht, aber ich werde es mir auf jeden Fall lohnen. Ich muss erstmal eine Switch 2 holen, weil ich sag's ganz ehrlich, wie es ist. Allein dieser Unterschied von Kamen Sin Popo von Switch 1 auf Switch 2 ist so groß, ich will es auf der Switch 2 spielen, weil die Performance auf der Switch 1 im Direktvergleich ist schon echt sehr mies, so. Aber ich werde auf jeden Fall Legends zum Release, werde ich das auf jeden Fall spielen. So, wahrscheinlich sogar Livestream, weil das habe ich bei Kamen Sin Popo auch so gemacht.
Wie hält denn das aus? Also, ich pass mal auf, ich versuche dir jetzt mal kurz meine Gefühlswelt zu erklären. Ich komme aus einer Welt, wo ich auf dem C64 damals gespielt habe, hatte dann einen Amiga. Und dann bin ich, sag ich mal, wieder ein bisschen härter eingestiegen, als so GTA 3 rauskam, GTA 4. Das war so die Zeit. Dann gipfelte es in Red Dead Redemption, wo man gesagt hat, boah, auch grafisch, Atmosphäre und so weiter. So, jetzt habe ich auch eine Switch zu Hause stehen. Ich habe eine 8-jährige Tochter und wir sagen, hey, jetzt lass mal spielen. So, und dann bin ich in den Laden gegangen, habe mir Kamen Sin Popo geholt, habe es reingetan, habe gesagt, jetzt spielen wir. So. Wir nehmen jetzt die Arenen ein, ich bin ein riesen Pokémon-Fan geworden und so weiter. Alter, es ist eine Zumutung für einen Casual-Spieler, der Pokémon liebt. Es ist ja so scheiße. Also wie kriegst du das hin? Also im Vergleich zu Red Dead Redemption möchte ich einfach nur diesen Vergleich mal haben. Es kann doch nicht sein, ich werfe so einen fucking Ball und dann ist das nicht richtig angezeigt oder der Kamerawinkel geht nicht oder die Pokémon laufen durch den Baum. Oder es sind nicht mehr Texturen auf dem Berg. Und dann gehst du mit Koraidon da hoch und fällst auf einmal wieder. Alter.
Also, das muss man dazu sagen, die Switch-Spiele oder auch generell die moderneren Pokémon-Spiele haben sehr an Qualität verloren, leider. Das ist einfach, wie es ist. Kamen Sin Popo ist auch ein Spiel, das habe ich nur einmal durchgespielt. Okay. Ich spiele zum Beispiel sehr viel die älteren Spiele so. Ich mache mir gerne Challenges. Zum Beispiel, keine Ahnung, kennst du die Nuzlocke-Challenge?
Nein.
Das ist zum Beispiel eine Challenge. Du fängst ein Pokémon pro Route und wenn das Pokémon besiegt ist, ist es quasi tot. Es ist weg für immer. So, das sind solche Challenges, die ich sehr, sehr gerne spiele zum Beispiel. Also, und vielleicht bin ich auch einfach zu großer Pokémon-Fan. Ich habe zum Beispiel mit Kamen Sin Popo, ich habe Spaß gehabt. Mir ist nicht so viel Spaß wie mit anderen Teilen, aber es ist auch wirklich ein Spiel, das habe ich viel weniger gespielt als die anderen Pokémon-Spiele, so zum Beispiel. Aber ich komme mal gern zu den älteren Spielen zurück, weil die sind einfach sehr gut. Ich habe da einfach Spaß dran, keine Ahnung. Vielleicht liegt es daran, dass ich einfach zu großer Pokémon-Fan bin. Zum Beispiel Pokémon Legenden Arceus ist auch ein Spiel. Viele haben das kritisiert. Zu Recht, das Spiel ist optisch wirklich arschhässlich. Das ist ein super hässliches Spiel. Aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht vom Gameplay so. Kamen Sin Popo ist auf jeden Fall eine Zumutung. Also das ist einfach, wie es ist, so. Gerade wenn man es auf der Switch einspielt. Auf der Switch 2 läuft es recht clean, aber es ist halt verbuggt. Es ist halt wirklich leider nicht optimiert, das Spiel. Überhaupt nicht. Aber ich liebe halt einfach vor allem die älteren Pokémon-Spiele halt auch. Vielleicht, wie gesagt, vielleicht bin ich einfach zu großer Pokémon-Fan. Keine Ahnung.
Ja,
aber
deswegen
macht mir einfach Spaß.
Das ist gar keine provokante Frage, sondern es ist wirklich Interessensfrage. Mhm. Ich versuche ja auch nur meine Gefühlswelt wiederzugeben und das wäre jetzt keine Empfehlung. Für mich wäre eine Empfehlung, so Leute wie ich, die Eltern, die sagen, spielen es mit den Kindern, die sollten eher auf ihr Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli gehen. Das heißt Let's Go, ne? Ja.
Ja.
Die, auf die beiden Spiele gehen, wo du das alte Atmosphäre hast, bisschen Nostalgie. Das läuft viel runder, sieht besser aus. Es ist einfacher, auch einfach mit dem Gameplay. Du hast halt nicht diese Sandwiches und all so ganzen Mist, der dich ja, also, vielleicht bin ich auch unfair. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr totale Fans von den Spielen seid. Nur ich denke mir immer so, wenn man den Spielemarkt als solchen sieht, der eher so overwhelming ist, wo ich es schon zu perfekt ist und deswegen keinen Bock mehr habe, mir das neue Assassin's Creed reinzuziehen, wo ich sage, nee, dann gucke ich mir lieber meine Pokémon-Karten an. Und dann kommt Pokémon um die Ecke. Es ist halt auf beide Richtungen so ein Riesengap, den ich überhaupt nicht verzeihen kann. Jetzt habe ich aber noch mal eine spielerische Frage.
So. Ich wollte noch ganz kurz, ja, was du kamst, Popo, oder zu den Videospielen, ja, sagen. Wegen dem Casual-Markt, vor allem bei Kindern, ich glaube, die merken das auch nicht mal richtig, zum Beispiel, dass Kamsin Popo jetzt kein optimiertes Spiel ist. Die
da
spielen einfach
du dich gewaltig.
Also das ist zumindest eine Erfahrung, die ich teilweise gesehen habe.
Die Achtjährige hier rastet aus, wenn sie halt das normalerweise von ihrem iPad kennt, wie dort Spiele gestaltet sind, oder Pokémon Go kennt.
Ja, die Sache bei Pokémon ist halt wirklich, das ist halt einfach der Pokémon-Effekt. Du hast halt deine Pokémon und du hast irgendwie Spaß am Spiel. Aber das hast du bei anderen Pokémon-Spielen auf jeden Fall mehr. Wie gesagt, Kamsin Purpur, es ist nicht kompletter Müll für mich, aber es ist absolut nicht das beste Pokémon-Spiel. Also absolut nicht. Da finde ich, für Einsteiger, Let's Go, ist auf jeden Fall ein guter Call. Das ist auf jeden Fall sehr solide. Es läuft flüssig, es ist sehr simpel gehalten, sehr einfach. Das ist auf jeden Fall, denke ich, wenn ich jemandem empfehlen müsste, ein Pokémon-Spiel auf der Switch zu spielen, wahrscheinlich eher noch Let's Go. Vielleicht sogar Schwert und Schild über Kamsin Purpur zum Einstieg. Aber Schwert und Schild, da bin ich halt persönlich, ich weiß nicht, das Spiel läuft ein bisschen besser, sieht aber jetzt auch nicht optimal aus, aber da hatte ich jetzt irgendwie nicht so den Spaß, weil das Spiel hat irgendwie, da geht halt nichts ab, überhaupt nichts so. Wie gesagt, die modernen Pokémon-Spiele haben schon definitiv stark an Qualität verloren, leider, muss man einfach sagen. Weil wenn ich mich an die DS-Ära erinnere, du hast Schwarz und Weiß gehabt, Diamant, Perl, Platin, ich persönlich bin nicht der größte Fan von Diamant, Perl, Platin, aber super beliebte, gute Spiele, Heart, Gold, Soul, Silver, Schwarz und Weiß 2, das waren wirklich einfach gute Videospiele, die liefen optimal, du hattest einen Story, du hattest gute Story, du hattest halt einfach gute Videospiele vor dir, so. Die haben auch einfach fantastisch viel Spaß gemacht.
Ich habe eine Insider-Frage, und zwar bei Kamsin Purpur. So, jetzt denke ich mir, pass auf, wir gehen mal ein bisschen auf Shiny-Jagd. Finde ich total lustig, weil du sprachst gerade für den Challenge. Hab jetzt Kamsin Purpur, ne? So, jetzt schmeiße ich so einen Ball, versuche das Pokémon zu fangen. So, dann springt es bei Kamsin Purpur halt auch direkt wieder raus, weil du hast beim ersten Mal gesehen. Dann musst du es ja erst einen Schritt runterkämpfen. Jetzt habe ich aber so aufgelevelte Pokémon, dass ich ja sofort immer mit einem Schlag das andere Pokémon platt mache. Wie schaffe ich es denn und welches muss ich denn auswählen, damit ich dann eine hohe Fanggenauigkeit habe? Also wie ziehe ich 3/4 des Balkens runter, ohne das Pokémon zu töten?
Also es gibt mehrere Optionen. Zum einen, was du machen kannst, ist halt einen Statuseffekt geben. Paralyse, Schlaf zum Beispiel. Damit hast du direkt eine höhere Fangrate. Okay. Dann gibt's auch in der Theorie, falls ein Pokémon es von dir lernen kann, von den Hochgelevelten, gibt's die Attacke Trugschlag. Die lässt den Gegner immer auf einem KP. Das heißt, er kann nicht besiegt werden durch die Attacke. Das ist zum Beispiel auch noch eine Sache. Oder
Trugschlag.
Trugschlag, ja. Oder natürlich auch noch eine Alternative, du nimmst einfach ein schwächeres Pokémon ins Team mit beim Pokémon-Fangen. Das wäre natürlich auch noch eine andere Option, aber da muss man auch immer abwiegen, ob man das machen will oder nicht.
Ja, und da musst du ja auch immer wechseln und dann kannst du es nicht die ganze Zeit, du musst wieder aufleveln und so. Also es ist halt auch handwerklich einfach schlecht gemacht, dieses Spiel. Also es ist einfach nicht zeitgemäß.
So. Absolut nicht.
Und das,
überhaupt
das
nicht.
Ärgert mich so maßlos, wenn wir die Qualität der Karten sehen. So. Im Gegensatz zu dem, mit wie viel wenig Liebe man in ein Spiel reinstecken kann. Und das kann mir ja keiner erzählen, dass Game Freak so schlecht ist. Und außerdem, die Pokémon Company hält ja überall noch die Hand drauf. Das ist ja nicht so, das ist ja alles noch Nintendo und das ist ja alles ganz fantastisch und so weiter. Und dass die es sich einfach erlauben können, gute Mario-Spiele rauszubringen, aber zu sagen, ah nee, Pokémon, unser bestes und wichtigstes Franchise, dann machen wir schlechte Spiele. Kannst du das irgendwie nachvollziehen, warum das so ist?
Die Sache ist, die sehen halt wahrscheinlich, die haben es halt nicht nötig.
So, ja, aber das haben sie bei den Karten auch nicht. Und trotzdem stecken sie viel Liebe rein.
Ich glaube, bei den Karten schon noch eher, weil wenn jetzt schlechtere Sets rauskommen würden, ich glaube, das würde sich schon bemerkbar machen, glaube ich. Aber vielleicht liege ich da auch falsch. Aber bei den Videospielen ist so, die bringen den Kamen in Purpur raus, es schlägt Rekorde, Verkaufsrekorde, bis zum geht's mir, es hat Gold, Silber, Kristall geschlagen. Die haben diese Deadlines von wenigen Jahren, dass sie ein neues Spiel rausbringen müssen, wie den ganzen Investoren und den ganzen Zeitdruck und den Release-Plan mit dem Anime und das hängt ja alles da zusammen. Die haben halt auch nicht mega viel Zeit, aber die sehen halt auch den Erfolg und denken sich, okay, warum sollten wir jetzt großartig mehr machen? Das ist, glaube ich, auch ein Faktor, weil egal welches Pokémon-Spiel die releasen, das verkauft sich ja bis zum geht nicht
Ja,
mehr.
krass, ne?
Wie gesagt, Kamen Sie in Purpur ist technisch wahrscheinlich schlechter als Schwert und Schild. Es ist schlechter als Let's Go Evoli und Pikachu, aber es hat sich noch besser verkauft.
Ja, Wahnsinn, ne? Aber was meinst du, die Anime-Serie hast du gerade angesprochen, ne? Guckst du die selber?
Ich habe bis Sonne und Mond alles gesehen, mindestens
Ja.
einmal. Aber zu Reisen heißt, glaube ich, das aus Schwert und Schild und im aktuellen habe ich noch nicht viel reingeguckt, aber will ich auf jeden Fall noch
Ja
machen.
gut, da bist du ja, aber da hast du ja viel vor. Ne? Meisterreisen heißen die Dinger, genau. Dann, wenn er mit Go rumspielt und das Mew suchen und so weiter, das hast du dann also alles noch vor dir. Ich war aber jetzt schon auf den neuen, weil ich wollte gleich nochmal zu Karten überleiten und dachte mir, ich habe hier Hammer die geile Brücke gebaut. Ich wollte mit dir über das moderne Anime sprechen, also hier mit Flori und so weiter, und wollte dich dann nämlich nach chinesischen Karten fragen.
Ah, was,
Genau, weil die Specials da ja sind und vielleicht exklusiv. Wir wissen gar nicht, ob sie exklusiv seid. Seid vorsichtig damit. Ich kann mir vorstellen, dass die eine oder andere Filori-Karte mit Trainerin zusammen vielleicht auch noch mal erscheint. Ob die wirklich so exklusiv sind, seid vorsichtig. Ob das nicht auf Japanisch auch mal irgendwo eine Promo wird für ein paar Euro, aber egal. Was hältst du von chinesischen Karten?
finde ich interessant für die exklusiven Karten. Ich bin ganz ehrlich, für die normalen Sets ist es für mich nicht so interessant. Da ist Japanisch für mich einfach trotzdem die bessere Alternative. Aber zum Beispiel diese Gem-Packs vor allem, weil
Ja, geil.
wirklich einige exklusive Karten drin sind, finde ich super. Sind zum Aufmachen spaßig, haben coole Artworks drin. Wenn die wirklich exklusiv bleiben, hast du halt auch wirklich einen Mehrwert davon, dass du halt wirklich Karten ziehen kannst, die nur da drin sind. Finde ich eine coole Sache auf jeden Fall. Gerade halt diese Gem-Packs auf jeden Fall. Wobei die normalen Sets, die bringen ja auch mehr und mehr exklusive Karten rein. Zum Beispiel dieses Akani Special Illustration gibt es bei uns ja auch nicht.
Genau.
Ich weiß nicht, welchen chinesischen Set das drin ist, aber ich glaube, du weißt, welche ich
Ja,
meine. Die
genau.
Akani ist ja auch exklusiv. Also es ist an sich eine coole Sache mit den exklusiven Karten, definitiv.
Ja, ich bin nämlich gerade in der Recherche. Ich will nämlich gerade sagen, die sind derzeit noch exklusiv und wollte mal ein Video dazu machen. Ne? Also nach dem Motto, welche chinesischen Karten gibt es gerade? Überblick, wo könnt ihr die denn gerade kaufen? Und dann wollte ich auch die Empfehlung geben, hey, wenn ihr öffnet, ne, macht es jetzt bitte nicht gerade mit den teuren englischen Displays oder mit den deutschen. Überlegt doch mal, ob ihr nicht mit euren Kiddies, weißt du, ich habe immer so andere Gedankenweise dahinter,
Ja.
ob ihr nicht so ein bisschen Champ-Packs öffnet. So, weil da habt ihr auch wieder geile Karten. Also wir haben das Krokel neulich rausgezogen mit dem Trainer zusammen, dass der
Das ist
exklusiv ist.
auch die ich gezogen habe von den vier Stück
Ach, witzig, genau.
tatsächlich.
Und das macht halt Spaß, weil jetzt habe ich gleich gute Laune gehabt. Die Karte glänzt wie die Hülle. Es ist auch einfach nur Spaß. Sie fühlt sich gut an. Sie sieht gut aus. Und das ist natürlich
Die
Spaß.
Qualität ist auch hervorragend, muss man sagen.
Unfassbar. Es ist auch noch mal so anders. Ich habe das neulich beschrieben als, das ist noch mal auf Speed quasi. Also es ist so ein bisschen, wenn du Surf and Turf bestellst, also noch mal richtig prollig. Also chinesische Karten geben noch mal ein drauf, so ein bisschen Fast and the Furious mäßig, weißt du?
Ja.
Dann noch mal richtig, richtig geil, so wenn Japanisch so ein bisschen Understatement sind, ist das noch mal richtig auf die 12. Liebe ich total und deswegen hat es mich so interessiert. Und diese Champ-Packs, die sind halt nicht teuer, ne? Sie kosten halt nur 40
Überhaupt
Euro.
nicht.
Und da hast du dann auch, glaube ich, einen garantierten Hit wieder immer drin, so. Und deswegen, Alter, macht das, wenn ihr unbedingt öffnen müsst.
Ja, sehe ich auch so. Gempacks sind aktuell eine super Sache auf jeden Fall.
Gut, chinesische Karten haben wir auch. Sag mal, dann haben wir gesagt, wo du mit dem YouTube-Channel hin willst, dann haben wir das gemacht, was haben wir getan, da haben wir, also über was haben wir nicht alles geredet, ne? Wenn du dir jetzt aber nochmal, sag ich mal, die Kamezin- und Purpur-Ära, ne, nochmal Revue passieren lässt. Welche sind die drei Karten, die bei dir sich richtig ins Gedächtnis eingebrannt haben? Und da ich dich da habe, möchte ich das danach auch nochmal für Schwert und Schild haben.
Boah, das gibt so viele gute Karten.
Ich
Das ist.
weiß, aber wenn jemand dich fragt und sagt, du musst nicht die Besten sein oder es muss auch nicht deine Lieblingskarte sein, sondern du musst sagen, hey, dafür steht diese Ära schon. Und dann frage ich dich das bei Schwert und Schild nochmal und sagst, ja, das waren für mich so typische Schwert- und Schildkarten. Welche drei wären das? Und das ist natürlich jetzt so Bauchgefühl, braucht
Also
keine Analyse.
Eine, die mir direkt in den Kopf schießt, ist Groudon aus Paradox Rift, weil als ich die gesehen habe, die ist unfassbar. Also die Groudon auf jeden Fall ist ganz, ganz oben mit dabei. Da denke ich dran.
Deswegen ist die auch so viel wert im Englischen, weil so viele Leute diese Karte haben wollen und nicht wieder irgendwelche Marktmanipulationen. Also ich glaube da nicht dran, aber die wollen halt viele Leute haben. Ich habe sie auch in der PSA 10 tatsächlich.
Ich habe die dann auch irgendwann Raw geholt, weil ich sammle ja gar keine Slaps, sammle ja nur Raw tatsächlich. Und keine Ahnung, die Groudon, die schießt mir direkt in den Kopf, weil dieses Artwork ist, es ist so krass, es brennt sich direkt ein, finde ich. Das ist der Wahnsinn. Ansonsten, wenn ich gerade weiter überlege, Karte, die wirklich komplett in mein Gedächtnis, also aktuell muss ich sagen, die für mich persönlich Cynthias Knackrack, das ist meine Lieblingskarte aus dem Team Rocket Set. Aber ich würde sagen, die ikonischere Karte aus dem Set für mich, rein vom Artwork her, ist nicht mal die Mewtwo, sondern die Lavados. Das ist auch so eine Karte, die ich gesehen habe, wo ich mir dachte, ach du Heilige, ist die krass. Die sieht unendlich heftig aus. Und ja gut, eine Karte, an die man jetzt natürlich gerade aktuell viel denkt, ist natürlich die Bubble Mew, weil die halt überall ist, so an sich. Ist vom Artwork her sogar für mich die schwächste der drei Specials aus dem Set. Aber von rein davon, wie ikonisch die ist, ist die auf jeden Fall auch ganz oben mit dabei.
Ja, mir kommt halt immer logischerweise das Shinji Kanda Kappador.
Das wäre natürlich auch noch
die nächste. Ja, klar, man kann es endlos machen, ne? Aber deswegen finde ich ganz spannend, was du gesagt hast. Wie ist es Schwert und Schild?
Also, für mich persönlich ist die Moonbrion jetzt nicht keine der krassesten Karten, aber es ist natürlich die absolute Nummer 1 Karte aus der Ära, was aber Beliebtheit
so angeht. Vielleicht ist es sogar outstanding. Vielleicht ist es ja auch die Pokémon-Karte momentan.
Das ist die moderne Based Glurak.
Genau, das ist so, genau. So muss man es sehen. Genau. Vielleicht ist sie wirklich outstanding, ne?
Also. Das ist die moderne Based Glurak zu 100%. Ansonsten Giratina kommt direkt in den Kopf. Dieses Artwork ist so einzigartig, genial, krass. Meine Lieblingskarte aus der Ära ist wahrscheinlich die Galalavados aus Chilling Rain.
Ja, okay.
Das ist wirklich diese Phönix-Pose und alles. Unfassbare Karte. Also finde ich auch viel besser als die Logok, viel besser. Das ist eine unglaublich krasse Karte. Ansonsten, die Lugia ist natürlich auch direkt, was direkt in den Kopf schießt, sage ich mal. Ansonsten, Rayquaza V finde ich auch die Altart aus Drachenwandel, ist für mich auch so eine Karte. Die muss ich mir unbedingt noch besorgen. Die ist zwar verdammt teuer, aber ich finde die unglaublich.
Ja, diese vor allen Dingen,
Rayquaza V.
Sag ich mal, wenn du auf Alternativen von Rayquaza gibst, also keine ist so geil wie diese Karte. Das muss man neidlos anerkennen. Das ist einfach der Hammer. Aber da sieht man, finde ich so ein bisschen, dass man das Ende von Schwert und Schild, das war nochmal Kracher, ne? Also was wir so gesagt haben, also dieses Lost Origins, Silver Tempest und Zenith der Könige, ne? Das war halt auch krass, auch so vom Gefühl her war das halt mega, als diese Sets auf den Markt kamen. Und da hättest du echt sehr günstig zuschlagen können. Die gab es
absolut in
Hülle und Fülle. So, und gerade wenn du dann noch gewartet hast, das haben sie dir alles hinterhergeschmissen. Das Einzige, was immer einigermaßen gut performt hat, war halt Lost Origin. Das war immer so ein bisschen, ja, das ist schon besonders, das ist schon gut, das mögen wir alle, das lieben wir alle. So, aber spätestens als Zenith der Könige kam, weiß ich gar nicht, wie viele Leute wieder geflippt haben und Lost Origin raus, damit sie Zenith der Könige vielleicht öffnen konnten, damit sie da was einkaufen konnten und so. Und ich finde auch, dass es so krass ist bei der Rarität teilweise, die Lucario-Karte aus Zenith der Könige, die in der ETB war. So, ne? Alter. Da verstehe ich auch nicht, wie die Leute die Promos nicht haben können. Also, wenn die sagen, die Pokémon-Karten sind so teuer und die Promos, Alter, nee, die Promos musst du immer mitnehmen. Ich verstehe überhaupt nicht, dass Leute nicht die Promos feiern und sich die Karte mal im Moment angucken. Und da ist der Zyklus aber schneller geworden mit dem Glumanda beispielsweise, wo sie jetzt gemerkt haben, oh Scheiße, das habe ich ja schon verpasst quasi. Oder ist mir Migma und so. Ey, sind so geile Karten drin in den Promos.
Diese Lucario-Promo gab's für 1 Euro die meiste Zeit.
Ja, fucking geile Karte.
Du sammelst hinter Könige und holst dir diese 1 Euro Lucario-Karte nicht? Bitte?
Das
kann ich nicht nachvollziehen.
Das wäre eine der Chase-Karten gewesen.
Hundertprozentig.
Also, tut mir leid. Also die war einfach oder ist zu geil, diese Karte. So. Oder auch die Galarvögel, ne, wo du jetzt immer so sagst, mit diesem ikonischen, sag ich mal, Kirchenfenstermuster, ne, wo ich immer so denke, Freunde.
Die gab's jahrelang für 10 Euro. Freunde, teilweise weniger.
Wie konntet ihr die denn jetzt nicht holen? Also dieses Rumgejammere kann ich nachher immer nicht verstehen. Also das ist so, ich glaube, wenn du im Hobby bist und Sammler bist, musst du dir immer wenig Gedanken machen, weil diese holst du einfach. Weil sonst brauchst du es ja nicht machen. Also es gibt ja so Karten, ich finde, das sind immer so No-Brainer, und da kommen auch so Sets raus, oder wenn die gerade günstig sind, die stürzen jetzt einfach mal so von 100 Euro auf 30 Euro runter, wie es Terrapagos. So, die Karte ist wunderschön. So.
Absolut.
Und es ist einfach eine Sammlung, wo du sagst, ey, für meine Sammlung, ey, für 30 Euro, die ist so schwer zu ziehen, bevor ich das Set jetzt weiter öffne, die hole ich mir doch jetzt eben. Geil, ey, hab ich sie. Das ist jetzt nicht die geilste Chase-Karte aller Zeiten, aber ich finde, so als Sammler hast du so ein Gefühl und freust dich einfach und sagst dir, ey, geil, jetzt habe ich diese Karte. Die war vorher, hätte ich mir sie für 100 nämlich nicht geholt. Niemals. Hätte ich gesagt, das ist mir nicht absolut wert. Nicht. Wie die Loco-Karte für mich heute mir die 100 Euro nicht wert war. Da bin ich nicht traurig, dass ich nicht mitgenommen habe. Das ist so, das ist nicht meine Karte. Die mag ich halt nicht. Und so, wie die, das Green Ninja, wie findest du das? Wo wir gerade bei Chase-Karten sind?
Ich finde schon geil. Also ich finde, das ist nicht die krasseste Karte ever. Ja. Aber die ist auch, die ist tatsächlich auch wirklich sehr viel beliebter, weil viele haben gesagt, ja, da war auch Marktmanipulation am Start, weil die ja irgendwie sehr günstig war am Anfang. Das ist Quatsch. Also, die ist sehr beliebt, die Karte. Und zu Recht. Ich finde die auch, die ist echt richtig gut gemacht.
Was das ist ja für dich Marktmanipulation?
Für mich ist es halt wirklich der beste Beispiel, das Traumator aus Kamsin Popo Base. Ja. Das lag bei 10 Euro.
Da hab ich dein Video zu
sehen. Das wurde, das ist auf 80 Euro hochgegangen. Dann wieder auf 50 runter, dann auf 60 hoch, dann jetzt liegt sie wieder bei 20. Das ist Marktmanipulation, weil die Karte ist einfach im Vergleich zu anderen Karten keine 100 Euro wert, keine 80 Euro. Das ist sie einfach nicht. Und das sieht man auch daran, dass die Karte komplett gecrashed ist. Viele haben bei der Growdon zum Beispiel gesagt, da ist Marktmanipulation. Halte ich für Quatsch. Ja. Die Karte lag am Anfang bei 25 Euro. Das ist für viele die heftigste Karte der Ära oder halt einer der heftigsten Karten. Und dann ist die Karte halt hochgegangen. Hochgegangen und hochgegangen. Und dadurch, dass sie halt nie wirklich gedroppt ist, das ist keine Marktmanipulation. Die Leute haben einfach nur gemerkt, dass sie undervalued ist, dass die Karte unfassbar geil ist und dadurch ist sie hochgegangen. So, das ist für mich ein ganz klarer Unterschied zum Beispiel zwischen einer Groudon und einer Traumato-Karte. Und auch bei diesen SRs wie Quajutsu, das ist für mich keine Marktmanipulation, weil wäre es Marktmanipulation gewesen, über so eine lange Zeit hält sich das nicht. Die wäre jetzt schon wieder auf 100 Euro gedroppt, aber das tut sie ja nicht.
Ja, ich finde es nämlich ganz spannend mit dem, ich hatte neulich nämlich einen Kommentar bei mir, ich weiß gar nicht, wo es ging, da war auf jeden Fall Celebrations, da hat der Alpha Investment gesagt wohl, da ist ein Whale reingegangen mit 200.000 Euro, so, und dadurch ist diese Marktmanipulation stattgefunden. Jetzt ist nämlich meine Frage, die mich ganz beschäftigt ist, erstens, kannst du mit 200.000 Euro wirklich den Markt bewegen? Frage Nummer eins, pass auf, ich komme gleich mit Frage Nummer zwei. Die zweite ist, wenn ein Wal reingeht, ist es dann Manipulation? Also sind Wale Leute, die manipulieren? Und das dritte ist, ab wann ist es so? Also für mich wäre eine klassische, was ja bei der Börse verboten ist, ich sage jetzt zum Beispiel, ich kaufe jetzt irgendwas ganz günstig ein, bewirb das extrem, so, die Leute kaufen und dann gehe ich raus, wenn meine ganzen Investoren drin sind, so Bitcoin und so weiter. Das passiert ja jetzt nicht auf YouTube, jedenfalls kriege ich es nicht mit. Dann ist das andere mit der Marktmanipulation, ja, ich kaufe eine Karte, versuche die dann schnell zu kaufen und irgendwelche Idioten kaufen sie nach. Das kann mir aber doch als Sammler eigentlich gar nicht passieren, weil entweder habe ich die Karte schon, ich kaufe sie dann, wenn ich drin bin im Hobby, dann für 20 Euro, okay, und vielleicht habe ich jetzt nicht overpriced, aber ich habe vielleicht den Wert der Karte angehoben. Nur dieser ganze Aufwand, einzelne Karten zu bestellen, das einzeln abzuwiegen, die alle wieder zu verkaufen, da profitiert trotzdem jemand so stark mit, ich weiß es nur nicht, ne, mit der Marktmanipulation. Und da würde mich nochmal deine Meinung, weil wir kriegen es bei uns hier in dem Kreis nicht genau geklärt, was genau Marktmanipulation ist.
Also wenn jetzt jemand, also mit 200.000, sag mal so, wenn du jetzt ein Card Market leer kaufst, klar, der Markt ist dann halt natürlich geflutet, sag ich mal. Aber dann kommen natürlich wieder Leute und verkaufen dann deren Sachen wieder weiter. Eben. Das heißt, es kommt wieder neue Ware dazu. Ja. Und ich glaube, Leute realisieren nicht, dass dieses ganze Pokémon-Geschäft, das ist ein Multimilliarden-Markt. Ja. 200.000, das ist für eine einzelne Person unfassbar viel. Aber auf den gesamten Markt gesehen, ist das in meinen Augen fast schon ein Witz, das auf den gesamten Markt gesehen. Weil guck mal, Alpha Investment zum Beispiel, ich verfolge den auch sehr gerne, weil der hat wirklich einfach gute Videos. Der hat neulich einen Sale gemacht, der hat 1500 Paldea Evolved Displays an seine Patrons verkauft. Das ist ein Sale, den hat keiner mitbekommen. Jetzt überleg mal, 1500 Displays, ich glaube $300 ging es zu der Zeit. Rechne das mal hoch. So, allein das sind ja schon, weiß ich, wie viel Wert allein da schon verkauft wurde. 1500 Displays, allein das ist ja schon $450.000 Verkauf gewesen in dem Fall. Und es hat keiner mitbekommen.
Dann müsste es ja einen Markteinbruch in dem Moment genauso geben, wenn die Manipulation andersrum wäre, richtig? Ja, ich müsste dann
ja genau, merken, aber das passiert ja nicht.
Das passiert ja nicht, es steigt ja weiter.
Deswegen ist das meiner Meinung nach in dem Sinne Quatsch. Und bei den Einzelkarten auch eine Sache, die oft passiert, bei dieser Marktmanipulation, dass viele Leute dann merken, oh, die Karte ist undervalued, kaufen einen Haufen Karten ein und schicken dann die Gradables zum Graden und die anderen kommen halt wieder auf den Markt zurück oder behalten die halt einfach. Und dadurch, natürlich, weil so viele angekauft wurden, steigt der Preis natürlich, weil halt die Karten leer gekauft wurden. Aber wie gesagt, viele werden ja auch dann zum Graden geschickt und die anderen werden dann halt wieder auf den Markt zurückgeflippt in dem Sinne und steigen dann dadurch manchmal im Preis. Das war schon bei der Bubble Mew wahrscheinlich so. Die war bei 90 Euro, wurde sehr viel angekauft, ist auf 200 gestiegen, ist dann kurzzeitig ein bisschen wieder gedroppt, weil die dann wieder zurückgekommen sind. Und dann ist es halt nochmal passiert und nochmal passiert. Deswegen, also richtige Marktmanipulation ist es in vielen Fällen halt einfach nicht. Weil man muss auch einfach dazu sagen, Leute wollen seltene, beliebte Karten haben. Und dadurch, dass die Bubble Mew einfach nicht, weil die beworben wurde, einfach weil die so einen Preisanstieg hatte, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat und die Leute dann gemerkt haben, Moment mal, diese Karte gibt's ja und die ist ja wunderschön, die will ich haben, ist das Grundinteresse dann auch nochmal gestiegen, was den Preis auch wieder hochtreibt. Und das ist für mich keine Manipulation, das ist einfach erhöhtes Interesse in dem Fall.
Ja, ich glaube halt auch, dass natürlich das erhöhte Interesse exponentiell auch immer steigt. In dem Moment, wenn die Karte anzieht, dann ist halt dieser klassische FOMO-Effekt, der auch wieder da, oh, ich muss jetzt nochmal rein, das schafft es nochmal und dann kommt meistens immer der reelle Wert der Karte, was die Leute bereit sind, ja immer in der ersten Treppe heraus oder in der zweiten Treppe. So, und das kann man immer ganz gut sehen. Der Poke-Pika-Papa, Empfehlung, der macht das immer ganz gut und sagt, das ist sein Preispoint, wenn die Karte über 1-2 Monate nicht mehr schwankt, dann ist das wahrscheinlich der Preis, der jetzt gerade für diese Karte sehr, sehr gut ist und darunter droppt sie in vielen Fällen halt einfach nicht mehr. Wenn sie aber so extreme Ausschläge, wie es Traumato so hatte, so extreme Ausschläge hatte, nur dann stelle ich mir auch immer vor, dieses Risiko für den Manipulator und auch die Distribution, verkauft das erstmal alles. Du kannst das dann ja auch nicht alles bei Cardmarket listen. Du kannst ja auch nicht sagen, ich liste jetzt 200 Sachen bei Cardmarket. Also ich weiß echt nicht, wie das funktionieren soll oder bei eBay und so. Du musst es ja irgendwo loswerden. Das heißt, da würden ja tausende von Auktionen da stehen, wo ich dann so viele Karten eingekauft habe, dafür, also ich kriege die Logik dahinter nicht, also kannst du leichter Geld verdienen, wenn du 200.000 Euro hast, als das zu machen.
Ja, ich glaube, das funktioniert aber auch so, dass die Leute natürlich nicht alle auf einmal wieder auf den Markt schmeißen und quasi langsam verkaufen und meistens ist es ja auch keine Einzelperson, sondern es sind meistens Gruppen. Aha, so das, und dann verkaufen die einzeln die Karten wieder und behalten natürlich immer einen Haufen und machen das dann so Stück für Stück natürlich. Die sind ja da nicht doof und schmeißen nicht alles auf einmal wieder
in den Markt rein. Aber dieser scheiß Aufwand, das alles zu organisieren und so. Also wie gesagt, ich habe ja auch ein laufendes Business, ne, und würde auch 200.000 Euro da jetzt nicht so besonders viel erachten. Das ist, wie du sagtest vorhin, die Einzelperson nimmt 200.000 Euro, sag ich mal, als sehr hoch wahr, aber ich zahle hier zum Beispiel Gehälter. Das sind ja also, was ich jetzt investiere in die Gehälter meiner Mitarbeiter, ist ja tausendmal höher, ne, als das, was die Einzelperson in Pokémon jetzt investiert. Das heißt, wenn man einfach Unternehmer ist, sind das ja keine Zahlen, die jetzt so krass irgendwie sind, ne, gerade mit Lohnnebenkosten und was weiß ich nicht alles. Aber da denke ich mir immer so, wenn die Leute das sehen mit der Marktmanipulation, aber ich bin da noch immer nicht ganz d'accord, weil ich spüre die Marktmanipulation halt auch. Ich merke, dass es da ist gelegentlich, aber ab und zu wird das oft immer geschrien nach Marktmanipulation, wo ich mir sage, ey, die Hebel müssten viel größer sein. Ich glaube, dass du den deutschen Markt bewegen kannst. Wenn wir uns jetzt zusammentun würden, bei YouTube schreien wir rein, die Karte. Und gleichzeitig haben wir sie vorher alle gekauft. Also wir machen jetzt alle, die hier im Poketalk sind, machen das. Wette ich mit dir, du würdest es merken. Nur ich wäre mir gar nicht so sicher, ob die Karte dann nicht auch eine Zeit lang den Wert erstmal halten würde. Nur die Leute vergleichen dann hoffentlich ja kurz mal zur japanischen Karte und kurz mal zur englischen Karte. So, und das macht mich immer so fuchsig. Da gibt es aber wirklich Beispiele, wenn du siehst, dass die japanische Karte nicht mitsteigt. Na, also der Poker erschlagt immer der Goldindex, war das früher mal. So, wenn die nicht mitsteigt, ist schon verdächtig.
Ja, auf jeden Fall. Weil das hat man ja zum Beispiel gesehen bei den ganzen Karten, als dann die Despotar, Hoking und die Groudon, da sind die japanischen ja auch mitgestiegen. Ja. Bei der Traumato ist es halt bei weitem nicht so krass gewesen wie bei der Deutsch-Englischen und das war halt auch schon dann sehr verdächtig. Aber es wird viel zu oft Marktmanipulation geschrien, wo es halt nicht, meiner Meinung nach, nicht wirklich am Start ist. Viele schreien ja auch Marktmanipulation, wenn irgendwie ein Display von, sag mal, 700 auf 900 hochgeht, Das ist keine Marktmanipulation. Da wurden, vor allem überleg mal, gerade bei so selteneren Displays, das braucht ja nicht viele Displays, bis du einen höheren Preis erreichst. Jetzt guck dir mal Fusion Strike an. Ja. Ich glaube, das ist bei 600 gerade. Ich glaube, wenn du 10 Displays kaufst, bist du schon bei 800 Euro.
Ja, eben. Deswegen.
Das ist ja keine Marktmanipulation. Das ist ja genau dasselbe wie bei Welten im Wandel neulich. Das machen sich halt viele Leute und vor allem jetzt auch Shops, glaube ich, zunutze. Das englische Display lag jetzt bei 2.500 oder liegt immer noch da. Und das deutsche lag eine sehr, sehr lange Zeit doch im 1.000 irgendwas Bereich. Und jetzt sind sie gleich teuer geworden, weil wahrscheinlich eine Gruppe die aufgekauft hat. So, ist das Marktmanipulation? Kann ich dir genau nicht sagen, weil die Dinger sind einfach so selten. Die haben halt wahrscheinlich 10 Stück gekauft und die waren schon leer auf Card Market. So, das ist halt an dem Punkt schwierig zu bewerten einfach auch.
Ja, deswegen, ich bin ja ein großer Freund, deswegen mache ich ja mal einmal im Monat, da wurde ich jetzt gebeten, auch das wöchentlich zu machen, mal gucken, wie ich es hinkriege, die Warenverkäufe bei eBay. Und da wurde auch schon geschrieben, ey, kannst du Andreas auch Passil-Sachen machen? Ja, so, da ist jetzt auch wieder Manipulation bei eBay und ich weiß, aber wenn du einfach nur deutsch gehst nach ein paar Geboten, Wahrscheinlichkeiten kannst du schon sagen, das sind aktuelle Preise, gerade wenn du verschiedene hast. So, und da finde ich es ganz spannend, bei Card Market machen halt genau, was du sagst, viele Leute den Fehler, dass sie sagen, das ist der aktuelle Preis. Du siehst ja bei Card Market immer leider nicht, für was jetzt gerade die Karte oder das Zielprodukt als letztes weggegangen ist. Und dadurch, dass diese Filter einfach nicht vernünftig greifen und wir die Videos logischerweise so drehen, weil es ja viel einfacher ist, kurz auf Card Market zu gehen, ey, du kannst es jetzt dafür kaufen. Und das verwechseln viele Leute für, das ist es wert. So. Und es gibt halt Leute, die sitzen da, völlig zu Recht, ein Händler, und sagt, das ist es jetzt schon wert, das halte ich durch, mal gucken, ob es einen Trottel gibt, der das kauft, in Anführungsstrichen einen Trottel. Jemand, der viel Geld hat, muss ja kein Trottel sein. Und dem ist es jetzt gerade in dem Zeitpunkt wert. So. Und da glaube ich nämlich auch, das hat nichts mit Marktmanipulation zu tun. Ich kenne das halt auch von meinen Jordans und von den Sneakers und so weiter. Da geht der Eminem, ne, Sneaker, Air Jordan 4, geht halt auch mal rauf, runter, bla, bla, bla. Und wenn du dann bei eBay die Verkäufe siehst, die sind immer relativ gleich. Also das heißt, da geben die Leute immer mehrere tausend Euro, aber immer in dieser Preisrange aus. Das ist mit 200, 300 niedriger. Und das siehst du bei den Displays auch sehr gut. Und da siehst du so bei Drachenwandel, wie es immer wieder steigt. Wie es immer wieder steigt. Du siehst bei Lost Origin, es steigt, 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 steigt. Und wenn du eBay ein bisschen verfolgst und die Verkäufe siehst, Alter, da sind halt echt krasse Sachen. Und das ist dann nochmal weit über Card Market. Also ja. Auch da ist eBay immer ein guter Indikator, dass wenn du siehst, es steigt auf eBay über eine gewisse Zeit, guck schnell auf Card Market, jedenfalls wenn du Kartensammler bist, den Tipp kann ich dir geben, guck nach der PSA 9, PSA 10 auf Card Market. Wenn du gerade merkst, oh, die war doch letzte Woche noch 10 Euro, 20 Euro, ist sie anders weggegangen, schnell auf Card Market, weil viele Händler so schnell nicht sind, dass sie die Preise anheben können. Und da kannst du auch Schnapper machen, aber das wirkt sich dann wieder aus. Sehr stark, und das hast du bei der Shinji Kanda Kappadok-Karte gesehen, wo nämlich viele Leute, die nur über Rarität kaufen und als Investment kaufen, die Karte massiv übersehen haben, beim Crudon auch. Massiv übersehen. Ja. Das kriegen die Leute nämlich nicht mit, die nicht Fans sind.
So eine Karte, wo ich denke, dass es quasi, also ich weiß nicht, ob das auch Manipulation ist, aber wo die gerade komplett overhyped ist, ist diese Brana Awards aus dem Schwarz- und Weiß-Set, weil die auch von Shinji Kanda ist. Und da ist ja diese 666 in der Karte drin.
Ja.
Und da spekulieren ja jetzt auch sehr viele Leute und die wurde ja auch komplett leergeräumt. Das ist dann zum Beispiel schon eher, wo ich sage, okay, die Karte ist keine 180 Euro wert. Das ist vollkommener Quatsch. Vor allem, weil die bei 20 angefangen hat oder so.
Das ist halt ein guter Indikator. Eigentlich müsste sie sehr hoch einsteigen, die Fans kommen, die alles kaufen, völlig wahnsinnig sind, dann bricht es runter. So, und deswegen, wenn die aber schon tief reingeht, dann ist es mal komisch, ne? Das finde ich auch. Also wenn die ganz tief ist und steigt, dann plötzlich ins Unermessliche, ja.
Ja, und ansonsten, wie gesagt, bei so Displays zum Beispiel, wenn Sachen auf Card Market steigen, da kann man auch immer eBay halt wirklich abchecken, weil kauft es sich auch für die Preise. Und das bei den ganzen Displays in letzter Zeit ist es halt einfach so, dass die den Preis tatsächlich auch wirklich hochgeht und auch auf eBay die Verkäufer da sind. So, weil das ist halt ein bisschen das Problem an Card Market. Du hast halt diesen Graphen, aber der ist halt nutzlos. Da ist jede Sprache drin, da ist eine gegradete Karte, da ist alles drin, der ist komplett nutzlos, ja. Der Graph so. Deswegen ist eBay halt auf jeden Fall die bessere Alternative zu gucken, ob die Displays oder halt die Karten oder die was auch immer auch wirklich für diesen Preis gehen oder nicht.
Selber ist mir aufgefallen, dass auch der Verkauf ist halt wirklich schwierig von Pokémon-Produkten. Das kann ich auch nur mal allen Investoren sagen. Du brauchst da schon eine gewisse Logistik. Ich glaube, wo es gut funktioniert, ist, wenn du nicht wirklich krasser Investor bist, sondern wirklich Sammler bist in erster Linie und verkaufst ab und zu mal was, um deine Sammlung zu reinvestieren etc. Ey, das ist super über eBay, über Kleinanzeigen, über Card Market ein bisschen. Alter, werd glücklich. Das Problem ist, wenn du ans große Geld willst, musst du in das Nebengewerbe rein. Und dann wird's auf einmal anstrengend. So, ich habe ja große Teile mit meiner Firma gekauft. Da habe ich ja einfach mal für 20.000 Euro investiert und habe das dann nach zu kurzer Zeit, also ich habe Fruit and Strike, Lost Origin, alles viel zu früh verkauft. Dein Beispiel von vorhin, ne? Habe aber gefühlt mit meinem Geschäftspartner gesagt, Alter, wir haben jetzt hier mal kurz 100% mitgenommen für 20.000. Mach das mal mit dem Mitarbeiter. Also rechne mal so den Wert, unfassbar. Auf jeden Fall hammergeil. Und dann habe ich es auch wieder gelassen und habe das da gesagt, aber der Verkauf als solches, die Leute machen sich keine Vorstellung. Guckt euch auf Instagram an, wenn die da im Lager stehen, wenn die das packen, wenn die es verschicken, wenn die du die Versicherung hast, wenn du die Sachen hast etc. Wenn du es schwarz machst, glaube ich, dann ist das mal kurzzeitig sehr lukrativ. Und deswegen haben ja so viele Leute aufgeschrien, als es plötzlich diese Steuertransparenz-Blablabla-Gesetz gab. Und ich finde, da erwischt es ja auch die Richtigen. Weil als Sammler musst du dir keinerlei Gedanken machen und kannst dein Hobby super refinanzieren. Weil du immer ein bisschen mehr ausgibst, als das, dass du quasi reinkriegst. Aber du kannst immer in höhere Sphären halt immer weiter steigen. Und wie du auch sagtest, ne, die Rayquaza ist halt durch Verkäufe, die du vielleicht realisierst von anderen Karten, jetzt auch wieder machbar, wenn man nicht so viel Kohle jetzt gerade auf den Tisch legen möchte. Finde ich total geil, ne? Das ist geil an dem Hobby.
Ja. Und was halt viele auch vergessen, diese ganze Steuersachen, das wird sehr, sehr unterschätzt, weil viele das halt einfach nicht wissen, wie das funktioniert, ja, dieses ganze Steuerzeug, und dann damit komplett quasi, sag ich mal, auf die Schnauze fallen. Sie wollen dann nämlich auf einmal sehr viel auf einmal verkaufen, sagen, oh cool, ich habe 200% plus gemacht, habe aber keine Ausgaben zum Beispiel weitere, sondern ist einfach nur losgeworden. So, aber dadurch, dass du so viel verkauft hast und vielleicht regelmäßig, selbst wenn du es privat angefangen hast, wirst du als gewerblich eingestuft, weil du es halt übertrieben hast. Und dann kommen die ganzen Steuern oben drauf. Dann musst du erstmal die Mehrwertsteuer zahlen, dann kommt noch die Gewinnsteuer und dann sind für deinen 200% Gewinn sehr, sehr, sehr viel weniger
50, übrig. 50 kannst du dir schon mal pauschal berechnen.
Ja.
So, und dann musst du damit dann wieder zufrieden sein. Aber das sind halt die Geschichten, die hier du auf YouTube dann logischerweise nicht hörst, wie das ist und wie das funktioniert. Ich hätte ja gerne noch immer einen Steuerberater hier mal im Poketalk, ne? Der das von vorne bis hinten mal macht. Also mein Steuerberater sagt, er kennt sich zu wenig mit Collectibles aus, um dann halt auch, sagt er, und das Problem ist auch, er wird zwar machen, aber er sagt, das Problem ist, wir müssten es fast schon live machen und das mögen Steuerberater logischerweise nicht so gerne, damit du die Fragen beantworten kannst. Auf der anderen Seite willst du halt nichts Falsches sagen, daher willst du es lieber dann dir nachher nochmal anhören und nochmal durchgehen. Und das macht es in diesem Steuerrecht halt so kompliziert. Und er sagt auch, was man nicht unterschätzen darf bei der ganzen Geschichte ist, du verkaufst jetzt über deine Instagram-Stories, ne? Also wie blöd ihr das Finanzamt haltet. Das ist halt auch noch immer so eine Sache. Er sagt, da sitzen mittlerweile, die Generation hat sich ja gewechselt. Die 60-Jährigen sind jetzt alle in Rente gegangen, teilweise in Frührente. Und jetzt hat es bei diesen ganzen Beamten, sitzen da halt jetzt mittlerweile 25- bis 26-Jährige. Und die fragen doch als erstes, wenn der Verdacht aufkommt. Die gucken nicht, wer genau die 3.000 Euro bei eBay gemacht hat, sondern die gucken nämlich nachher, wenn du irgendwo mal zu viel Geld verdient hast oder auf deine Einkommensteuererklärung etc. oder auf deinem Konto oder bei irgendwelchen Bewegungen, sagen die, ah, gucken wir mal, ob das da auf Instagram macht. Und die haben euch sofort. Also die brauchen nicht mal eine Sekunde, um euch in irgendeiner Form zu finden. Ich will hier auch niemanden Angst machen. Aber wenn du es mit der Gewerbeabsicht machst, du tust es. Und das ist auch was vom Anfang unseres Gesprächs. Ich versuche gerade den Bogen nochmal zu spannen, zu sagen, ich glaube, die Nachfrage ist nämlich in Wirklichkeit so hoch. Da merken einige Leute, boah, das mit dem Verkaufen ist mir zu riskant. Dann reiße ich es lieber auf. So, und dann wird alles noch mal weniger. Dann kannst du nicht auf einmal diese ganzen Leute, die im Keller haben, können nicht einfach schnell abverkaufen. Die können nicht einfach sagen, ich mache es jetzt, weil ja, hast zwar ein Jahr gehalten, aber dann ist es doch alles steuerfrei. Leute, Gewinnabsicht, wenn ihr das macht, wenn ihr natürlich dann gerne die Steuerprüfung, ich hatte ja auch ein paar Mal bei einer Firma welche, wenn ihr nachweisen könnt, hey, guck mal, ich bin Sammler, ich mache es, was kann ich dafür, dass die Karte gestiegen ist, ich wollte dann andere, das interessiert die nicht. Aber wenn du nur auf den Zielprodukten sitzt, dann ist schwer zu verargumentieren, glaube ich, dass du es machst. Und man, die haben immer so das Gefühl, als würden da irgendwelche Bösen kommen und irgendwas Böses machen. Ja, nee, du betrügst den Staat und die Steuern, wenn du das machst und du bist der Böse. Deswegen finde ich das nochmal ganz gut, dass man auch da merkt, da gehen auch, glaube ich, ganz schön viele Packs und ganz schön viele Displays verloren, wo die Leute auf einmal rippen, es einfach verschenken und dann wieder Leute rippen oder weißt, was ich meine? Ich glaube, das passiert auch echt oft und dass diese Investmentblase nicht so böse ist, wie wir oft denken.
Ja, gerade für Sealed ist es halt wirklich echt cool, was du dass du mit Sealed so gut auch an teure Grail-Karten, sag ich mal, kommen kannst. Weil das kannst du halt zum Beispiel wirklich gut machen. Einfach dein teures Display quasi, oder vielleicht sogar tauschen einfach gegen eine teure Karte. Das ist ja auch eine Sache, die oft gemacht wird. Das ist halt an Sealed zum Beispiel eine Sache, die echt super funktioniert auf jeden Fall.
Nice. Samander, pass auf. Es ist jetzt, Sergej, es ist jetzt so weiter. Erstmal möchte ich mich herzlich bedanken, dass du da warst, dass du der Einladung gefolgt bist. Eine große Ehre für uns. Wir freuen uns sehr darüber. Große Grüße gehen auch, danke, raus von den Henners und den Boxes, die sich auch sehr freuen, dass du hier ein Teil davon geworden bist. Du darfst gerne jederzeit wiederkommen. Schreib gerne, wenn du gerne sagst, du hast ein Thema, du möchtest was machen, vielleicht auch mal in einer anderen Konstellation. Ihr werdet jetzt auch merken demnächst, dass wir auch vielleicht mit der Henners mal wieder ein bisschen mehr auf der Zeit und der Boxes. Und dann sitzen hier auch mal zwei, drei andere Leute. Sonst wir beide können gerne auch noch mal eine Folge aufnehmen. Wir kriegen das alles hin. Uns ist wichtig, dass die Community lebt, dass sie zusammenfindet, Austausch. Wenn wir beide uns unterhalten, können wir es nämlich auch gleich live machen. Müssen wir nicht alles immer nur hinter verborgenen Türen machen. Vielleicht ist es für den einen oder anderen ja interessant. Und insofern bleibt mir aus guter alter Tradition eigentlich nur eines zu sagen, nämlich du hast das letzte Wort. Du kannst sagen und machen und tun und lassen, was immer du möchtest. Du kannst hemmungslos Werbung für deinen Channel machen. Du kannst eine flammende Rede darüber halten, warum Unterwasser-Wasserball mit U-Booten das geilste aller Zeiten ist. Du kannst alles Mögliche sagen, was dir auf den Herzen liegt. Das Einzige, was du nicht sagen darfst, ist, Andreas, danke für die Einladung. Und ansonsten gehören dir die letzten Worte. Ich sag tschüss, wir sehen uns nächste Woche. Schreibt mal ein paar was Nettes in die Kommentare. Folgt mal dem Semander auf jeden Fall. Es lohnt sich. Lasst uns das mit den Spielen alle mal ein bisschen noch mehr reingucken. Lasst uns da ein bisschen was machen. Lasst uns was lernen. Das ist echt ein Thema. Und ich finde auch, dass wir über die Pokémon-Spiele vielleicht auch noch mal ein bisschen reden sollten. Das finde ich nämlich auch total spannend. In dem Sinne, ich sag tschüss, deine letzten Worte.
Also, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich komme sehr gerne wieder auf jeden Fall, auch gerne mit anderen Leuten. Das ist gar kein Ding, war auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool. Ich meine, man kann ja auch theoretisch die ganze Folge nur über Spielen oder sowas theoretisch sogar machen oder über Videospiele.
Aber das heute ging es ja um dich.
Ja, klar, ich meine jetzt einfach so in Zukunft
genau, generell. Thematisch.
So. War auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ne? Checkt gerne meine Videos ab, könnt ihr gerne machen. Abonniert aber auch diesen Kanal natürlich.
Ja, wichtig.
Die zukünftigen Folgen nicht zu verpassen, ganz wichtig. Ne? Das ist natürlich noch Werbung für dich hier. Ansonsten, wie gesagt, gerne wieder, war auf jeden Fall eine coole Folge, coole Themen auf jeden Fall, wie immer. Ja, mehr habe ich eigentlich nicht zu sagen.
Tschüss.
Peace aus.
Jo.